Der zurückliegende 26. Spieltag war der zweitschlechteste Punktespieltag der ganzen Saison. Und so hat es sich auch angefühlt. Ich bin Letzter geworden. Bench? Fragezeichen gleich im Podcast. Spieltagssieger-Besieger. Der Kickbase-Podcast zur ersten Fußball-Bundesliga. Viel Spaß beim Hören. Powered by Winamax. Das ist Spieltagssieger-Besieger, der Erstliga-Podcast mit euren Host, Janni, meine Wenigkeit und Bench. Hi, Bench.
Hallo, Janni.
Welcher Platz wurde es bei dir?
Bei mir wurde es am Wochenende der Erste in der Office League.
Ich bin wie ist das möglich?
Wie ist das möglich?
Was soll das denn heißen? Für euch am Mikro der Letzte und der Erste. Ja, das ist, ich verstehe, dass du Erster bist. Du hast eine gute Gruppe zusammen, aber es stört mich sehr, dass ich heute mit dir Podcast aufnehmen muss, weil als Letzter mit dem Ersten zu sprechen, ist eine eklige Angelegenheit.
Ey, ich check's komplett. Ich checke es. Hättest du es jetzt nicht getan, dich auch noch mal kurz dran erinnert, dass ich dir so langsam wieder auf den Fersen bin, Mann. Also, du bist reingestartet in die Rückrunde und ich glaube, gemeinsam mit Mario komplett vorne wegmarschiert, ich ihn komplett unten drin. Es sind noch, warte, lass mich kurz schauen, es sind gut 200 Punkte noch. Nee, 300 Punkte, Janni. Das ist ein Spieltag.
Ja, 300 Punkte ist gar nichts. Es ist wirklich, ich verstehe gar nicht, warum es so schnell gegangen ist. So gefühlt macht Harry Kane mal kein Hattrick am Wochenende und schwupps bin ich im Mittelfeld der Liga angekommen.
Ja, also ich muss sagen, vielleicht um dann direkt so den Office-League-Talk einmal abzurunden damit. Bei mir am Wochenende, ich musste mehr oder weniger, ich hätte es nicht freiwillig getan, wenn ich die Wahl aus der ganzen Liga gehabt hätte, aber ich musste auf die Mainzer gamblen, habe mir Lee und Sano noch reingeholt. Das hat natürlich top funktioniert. Und ansonsten bin ich in den letzten Wochen halt einfach ein bisschen mehr auf die Breite gegangen. Ich habe 7 Millionen für den Engelhardt die Woche hingelegt, wo ich von dir direkt Shit bekommen habe. Auch ein bisschen zu Recht, ehrlicherweise, aber da war ich halt bei, ey, am Wochenende einfach die 100er farmen so, das wird erstmal reichen, weil mein Blick ja eher nach unten als nach oben ging und weiterhin geht. Deswegen, ja, es lief solide, es war jetzt nichts Außergewöhnliches, aber dementsprechend habe ich jetzt mal wieder so 700, 800 Polster, glaube ich, nach unten, bin oben bei dir wieder ein bisschen dran, du bist aktuell Dritter und ja, bei dir läuft es irgendwie gegenläufig dem, was ich in den letzten Wochen tue, ne?
Ja, ich check's auch nicht. Also erstmal finde ich es, gerade an diesem Spieltag hat sich's ausgezahlt, auf Matchups zu gehen. Das sieht man auch. Ich glaube, 1130 waren es bei dir dann, glaube ich, am Ende. So, das hat so gut funktioniert. Bei mir haben auch gefühlt halt alle gut gegeneinander gespielt. So dieses Spiel Stuttgart gegen Leipzig hat mich gekillt. Mit meinem Chabot und meinem Mittelstädt auf der Bank. Da dachte ich auch, wollte ja, mich verarschen, als die Aufstellung rauskam. Und halt Leverkusen gegen Bayern war auch ein Punkteklau. Und daran habe ich halt zu nahen gehabt. War ein scheiß Spieltag. Aber Ben, ich bin mir sicher, mein Team ist geiler als deins. Und ich würde mich wundern, wenn dein Team am Ende der Saison vor mir stehen würde.
Ey, ich bin ganz ehrlich, ich bin fein damit. Ich will gar nicht mal krass zurückschießen, weil ich mich in der
Was? Bundesliga einfach Mensch, komm schon!
Nee,
komm!
Nee, ich habe mich was. In der Office League zu früh in der Rückrunde zu oft verbrannt. Deswegen, man wird es mir die letzten Wochen angemerkt haben, ich hatte eher Angst um meine Credibility, dass ich da ganz unten reinrutsche jetzt irgendwie in dieser Halbserie. Deswegen, ey, ich bin fein damit, Mann. Macht euer Ding da oben, vielleicht schnupper ich nochmal rein, wenn ich jetzt 2, 3 gute Trades setze. Aber wenn es am Ende das Mittelfeld ist, dann bin ich da völlig fein für den Moment. Hauptsache, ich halte mich von den unteren Plätzen fern.
Jo. Hast du am Wochenende, saßt du am Samstag 15:30 auf der Couch und hast Bulli verfolgt, Bench?
Ich saß am Samstag um 15:30 auf der Couch und habe ultra aufmerksam den Bundesliga-Nachmittag verfolgt, der inhaltlich eigentlich geil war, muss ich sagen. Also, es war eine sehr, sehr unterhaltsame Konferenz, wenn auch die Kickbase-Punkte jetzt nicht so en masse da geflogen sind.
Ey, genau das. Ich saß auch auf der Couch daheim und dachte mir, Alter, wenn ich kein Kickbase-Manager wäre, hätte ich Spaß.
Ja,
weil fair. So gefühlt, es gab so wenig Punkte. Also klar, hast du ein Scheiß-Team gehabt, und ich will jetzt nicht dich noch weiter triggern, aber hast du ein Scheiß-Team gehabt, lief's bei dir richtig gut. So gefühlt, weil, ja. Also Reggiani, Digga, keiner hat MVP Reggiani getippt, das spricht auch schon mal Bände. Es sind halt so Leute gepunktet, die halt normal nicht punkten. Und das fuckt halt ab, vor allem wenn halt diese fetten Millionenspieler, die du halt hast im Kader, draußen sitzen oder früh rausgehen oder gar nicht punkten. Es ist was schmerzhaft. Aber das Gute ist, ich habe mir mal wieder angeschaut und wir hatten, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal eine Episode, wo wir darüber gesprochen haben. Parallelen Hinrunde Rückrunde. Der vergangene Spieltag war auch ein schlechter Spieltag in der Hinrunde. Der kommende Spieltag war ein punktereicher Spieltag in der Hinrunde.
Oha.
Come on! Es geht los, hey. Es geht ab. Wir sind wieder da. Es ist Montag, 11.26 Uhr und wir haben die ganzen Frust, sind wir jetzt schon. Wir sind 5 Minuten im Podcast rein, die ganze Frust ist jetzt schon weg, wir gucken nach vorne.
Ja, geil, Mann. Lass es uns genauso machen. Aber eine Sache brauche ich noch von dir.
Ah, komm, nein.
Jani,
nein,
Storytime.
Nein. Soll ich noch, also mein Samstag war nicht schlimm genug anscheinend. Storytime. Ich habe Bench heute Morgen, wir checken ja immer ein so bei Kickbase, alle Montagmorgens, so, was geht ab die Woche? Und ich habe schon geschrieben, ey, wir irgendwie Termine besprochen morgen, so, ja, ich habe Zahnarzttermin. Ja, warum habe ich Zahnarzttermin? Mein Samstag, 15:30 Uhr, hätte nicht schlimmer laufen können. Also erstmal Kickbase-technisch, es war komplett mies. Ich in der Halbzeit, was mach ich, Bench, du kennst mich. Was mache ich in der Halbzeit, wenn es richtig scheiße läuft?
Essen.
Richtig. Wow, krass, ja. Genau, richtig. Ich mach mir, ey, Digga, es gibt so die ersten Erdbeeren aus Spanien, habe ich mir geholt, so richtig, boah, lecker, geile Erdbeeren beim Aldi geholt, geschnibbelt, dann mit so einem Nussmix reingepackt in die Schale, so mit Cashews, Pistazien und Co., richtig geil. Dann kennst du von Alpro Soja dieses Vanilleskier?
Ja.
Wenn du's, ja, Baba, auch total. Reingepackt, Fettmandelmus drüber, Zimt drüber, so richtigen Mischmasch. Und ich dachte so, fuck it, Alter, scheiß Kickbase-Punkte, aber hauptsache was Geiles zu essen. Ich setze mich auf die Couch, zweite Halbzeit beginnt, fange an zu essen. Auf einmal, krasch, Zahn bricht ab.
Digga.
Aber, ey, ich dachte aber mir, woran? What the fuck.
Also,
ja,
das sind nicht hart,
die Nüsse sind nicht hart. Das ist jetzt die Frechheit. Da war eine Pistazie nicht geschält in diesem Nussmix. Und ich beiß quasi volle Karacho auf diese eine ungeschälte Pistazie drauf. Ich so, what the fuck, wer war das?
Scheiße, aber keine Schmerzen.
Nee, keine Schmerzen, nur ich habe so, also gar keine Schmerzen, ist nichts am Nerv oder so, aber ich rede gerade mit Schmerzen, weil meine Zunge durchgängig an diesem abgebrochenen Zahn langschleift. Also ich morgen Zahnarzttermin und dann im Podcast, morgen, zweiter Podcast mit Tusche, werde ich sicherlich wieder eine saubere Aussprache haben. Ich glaube, es ist, man merkt vielleicht in meiner Aussprache, es ist ein bisschen anstrengender zu sprechen.
Ja, shit. Alter, ich drück die Daumen, da wird morgen einmal ein bisschen Patafix dran gemacht und dann ist gut wieder.
Ja, safe, Alter. Nicht nur mein Zahn braucht Patafix, auch mein Kickbase-Team braucht Patafix.
Ja, schauen wir mal, wie wir das diese Woche fixen können. Bevor wir aber auf den Maschinenraum, auf noch ein, zwei andere Themen gehen und in den Spieltag reingehen, Jan, ich habe noch eine Story, die ich kurz mit dir besprechen wollte. Hast
ja,
du
gerne.
Mitbekommen, dass am Wochenende Alex Pops Wechsel zum BVB bekannt gegeben wurde?
Ja, habe ich mitbekommen. Und ich sag schon mal, es war nicht die einzige Ex-Nationalspielerin, die zu einem Bundesliga-Verein gewechselt ist. Da erzähle ich dir gleich noch was, falls du das nicht mitbekommen hast.
Ja, okay, dann erzähl mal gleich. Ich wollte nämlich kurz über den Popcase sprechen, weil ich das unfassbar bemerkenswert finde. Also, man muss natürlich im Kopf haben, so Alex Pop, wahrscheinlich die Legende, die lebende Legende der letzten 10, 15 Jahre deutschen Frauenfußballs, ist immer noch, ich glaube, sie ist jetzt 34 gerade, eine der absoluten Topspielerinnen, national wie international, gerade für den VfL Wolfsburg, und hat nachdem jetzt zuletzt auch schon Ralf Kellermann, einer der erfolgreichsten Manager der letzten ein, zwei Jahrzehnte, als Sportdirektor zum BVB geholt wurde, der wohlgemerkt ja erst vor ein paar Jahren die Frauenabteilung neu angefangen hat aufzubauen und gerade in der dritten Liga unterwegs ist, haben die jetzt einfach zur kommenden Saison Alex Pop verpflichtet.
Das ist
krass. Ich habe mir natürlich direkt auch mal so Tabelle angeschaut, ne? Sind aktuell Zweiter. Ich glaube, nur der Erste steigt irgendwie direkt oder sicher auf. Ich habe es jetzt nicht genauer nachvollzogen, aber da war so eine Trennaufstiegslinie, die das hat vermuten lassen. Also ich glaube, es ist gar nicht mal so safe, dass du jetzt in die zweite Liga aufsteigst, was auch schon Wahnsinn wäre. Gegebenenfalls spielt Alex Pop nächstes Jahr dritte Liga für den BVB. Das ist wie wenn du sagen würdest, ja, keine Ahnung, gib mir irgendeinen Top-Spieler aus der Bundesliga. So, Nico Schlotterbeck wechselt jetzt einfach mal nach Wiedenbrück nächstes Jahr.
Ja.
Mach SC Verl. So, ja, okay, Real spielt gerade Aufstiegskampf dritte Liga nach München 60. Schlotterbeck geht zu 1860 München und will in 3 Jahren den Bayern Paroli bieten. So ist das einfach und das ist Wahnsinn.
Das ist echt wild. Also ich weiß ja, sie ist ja Dortmund-Fan, das hat sie auch gesagt,
ja,
ne?
Ja. Das ist auch es so der Beweggrund, weil sie gesagt hatte, so, man könnte jetzt, glaube ich, noch mal ein Jährchen dranhängen in Wolfsburg, noch mal Champions League, den Bayern da irgendwie ein bisschen Konkurrenz machen. Aber sie meinte, so, sie hat Respekt davor, die Chance verstreichen zu lassen, zu ihrem Lieblingsverein, zu ihrer Jugendliebe zum BVB zu gehen.
Heißt ja aber auch, wir werden wahrscheinlich den BVB in 2 Jahren in der ersten Liga bei Kickbase begrüßen dürfen und Alex Popp dann, boah, ich weiß nicht, ob sie da noch zockt, aber eventuell ja wieder.
Ey, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du dann jetzt zu Dortmund gehst, du auch nochmal irgendwie ein Bundesliga-Jahr da gerne mitnehmen würdest. Aber von Vereinsseite ist die Ambition, glaube ich, klar mit den Transfers, ja.
Ja, wild. Ja, meine Addition war nur noch Nadine Kessler. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Auch ja. Eine ehemalige Fußballnationalspielerin. Die übernimmt jetzt den Frauenfußball beim FCK. Ich weiß nicht, ob sie ihn übernimmt, aber die wechselt auf jeden Fall zum FCK und macht da, weil wir haben auch seit 3-4 Jahren ein Frauenfußballteam wieder. Mhm. Und ich glaube, ich hoffe, irgendwann wird das auch mal in Kickbase vertreten sein. Gib uns vielleicht noch 7, 8 Jahre.
Ich bin gespannt. Ey, ich bin vor allem gespannt, weil gerade mit dem Pop-Fall so, das ist natürlich für Wolfsburg jetzt eine Katastrophe, weil da hättest du natürlich auf dem Niveau sehr gerne weiterhin die absolute Identifikationsfigur da behalten. Und ich glaube, es gab auch schon Pläne für Positionen nach der Karriere und so weiter und so fort. So, und ich glaube, rein sportlich ist es halt auch so, dass da jetzt erstmal die Lücke zwischen den Bayern und dem Rest der Liga gegebenenfalls wieder noch ein bisschen größer wird. Aber ja, wenn jetzt Lautern, Dortmund und so weiter und so fort die ganzen großen Vereine aus Deutschland da richtig anschieben, wie es ja gerade den Anschein macht, dann bin ich gespannt, wieso die Landschaft oder die Bundesliga bei den Frauen in 3, 4, 5 Jahren aussieht. Dann könnte das da sehr, sehr heiß werden auf jeden Fall.
Ja, boah, ich würde gerne mal, also so Zeitreisen ist ja nicht möglich, I know. Leute da draußen triggert so, ey, doch, das gibt Zeitreisende. Nee, aber ich würde gerne mal so jetzt, nun vielleicht, ich will einfach nur einmal sehen, die Bundesliga, gerne Herren und Damen, in 10 Jahren. Einfach nur, welche Vereine da spielen. Weil du vor 10 Jahren, die Bundesliga ja auch so anders aus, also wenn du damals nur gesehen hattest, erster FC Heidenheim, bist du gedacht, niemals auf was?
Ja. Ey, was würdest du predikten, größte Überraschung in der Herren-Bundesliga in 10 Jahren?
Boah, Dynamo Dresden.
Boah, wär geil.
Ich glaube, die schaffen es irgendwann wieder.
Ja, krass. Ey, kleiner Exkurs.
Hast du eine? Ansonsten, ja, warte, hast du eine? Hast du eine im Kopf direkt?
Boah, weiß ich nicht. Also, ich muss sagen, Ferl spielt gerade echt sehr mutig.
Wow, sehr, nee, Digga, bitte nicht.
Das wäre halt so ein sehr überraschender Dorfverein, ja, der es irgendwie aber, ey, macht.
Good call, valid call.
Aber, ja, weiß ich nicht. Aber was ich sehr, sehr geil fände und Anton, liebe Grüße, der wird es gerne hören, Titi auch, wenn er hier reinhört, 60 in der Bundesliga wieder, wird mir schon sehr, sehr viel geben.
Ja, ich habe
abgesehen von Bielefeld, Woche, aber das wäre ja jetzt nicht die unnormale Überraschung, so wenn die es vielleicht irgendwann mal wieder packen.
Leute da draußen, letzte Woche hatte ich dich ja gefragt, so Diamondé Werdegang. Da haben ein paar Leute reagiert in den Spotify-Kommentaren. Ja, jetzt will ich von euch, also will ich nicht, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mal gerne, würde uns interessieren.
Will ich dann aber.
Ja, Mensch will's. Welches Team ist überraschenderweise in 10 Jahren in der Bulli?
Boah, es gibt bestimmt auch, ich werde mir das schwer. Safe reinziehen, weil es gibt safe so ein paar Vereine, die man gerade nicht so sehr auf dem Schirm hat, die vielleicht die Leute aus der Region dann irgendwie mehr verfolgen, die halt gerade so einen Bode-Glimt-Ansatz, so eine Hoffenheim-Legacy sich aufbauen, wie Hoffenheim-Legacy, jetzt schwieriges Wort, ja, ich weiß, aber ihr wisst, wie ich es meine, so der Ansatz, den Hoffenheim vor 10, 15, 20 Jahren gefahren ist, da irgendwie gerade was aufbauen. Und solche Stories finde ich immer sehr, sehr interessant, sich das mal anzuschauen, wie es dann die kleineren Vereine, die Dorfvereine irgendwie probieren, da sportlich das Ganze richtig, richtig aufzubauen.
Ja, hey, tough. Wie viel Prozent gibst du deiner Arminia Bielefeld, Bundesligist in 10 Jahren zu sein?
Boah, eine Wahrscheinlichkeit ist extrem schwer, aber es wird sehr davon abhängen, ob du dieses Jahr in der Liga bleibst. Wochenende war natürlich wieder ein kranker Downer, aber ich sag mal so, keine Ahnung, 10%, 15% vielleicht.
Ich habe noch eine andere Frage.
Maximal. Mensch,
also, ja, leider. Sehe ich. Andersrum gefragt, welche Negativüberraschungen könnten wir in 10 Jahren sehen? Also sowas wie, Frankfurt wird nicht mehr Bundesliga spielen in 10 Jahren.
Boah. Ey, also, ich muss sagen, wo ich sehr gespannt drauf bin, ist, was passiert, wenn Wolfsburg tatsächlich absteigt.
Uff, ja.
So, wie positioniert sich VW, was wird da gemacht, nicht gemacht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da ist das Umfeld wirtschaftlich einfach zu stark, als dass man da irgendwie abreißen lässt. Und gerade die zweite Liga, da kannst du halt auch mit deutlich weniger, deutlich viel weniger Invest trotzdem richtig was bewegen. Deswegen, ich glaube es eigentlich nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wenn sowas wie, ich sag mal, Pauli geht runter, Augsburg geht irgendwann runter, Union geht runter, dass das so Vereine sind, die ein bisschen Gefahr laufen, dann so in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, weißt du, weil die sind dann, ich sag mal, die machen den Weg wie Schalke irgendwie die letzten Jahre, da kann man jetzt gut drüber reden, weil es gerade natürlich deutlich besser wieder aussieht, aber die haben dann halt nicht das 50.000er Stadion und zigtausende an Mitgliedern irgendwie im Rücken, die das Ganze da wieder versuchen umzukrempeln, sondern wenn so Augsburg mal wirklich richtig an sportlicher Bedeutung verliert und mal den Gang in die zweite Liga antreten muss, dann läufst du da, glaube ich, Gefahr, so dass Greuther Fürth dieser Saison zu werden.
Ich habe einen Hot-Take, Mensch. Ich glaube, also geringe Chance, aber ich glaube, Überraschung könnte sein, dass Freiburg in 10 Jahren nicht mehr in der Bulli zockt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so lange so gut geht auf Dauer. So in letzter Zeit hatten ja immer Glück mit ihren Trainern. Gab immer Ruhe. Da muss ja nur einmal ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit sein, ein bisschen mehr öffentlicher Druck. Ich wünsche es Freiburg auf keinen Fall, finde ich sehr sympathisch. Hoffe, drückt dir den Daumen. Aber ich glaube, Freiburg, wenn da halt mal nicht der Perfect-Fit-Trainer kommt, wenn da halt irgendwann mal gar kein Dampfen ist, glaube ich, ist das auch ein Verein, wo es dann vielleicht auch mal überraschenderweise runtergehen kann in der Saison.
Ja, verstehe ich. Aber also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, dafür ist das Umfeld da zu ruhig einfach. Du hattest auch Phasen unter Streich, wo du irgendwie doppelt und dreifach den hättest sacken können, weil es einfach sportlich nicht gut aussah. Natürlich war das dann einfach eine unfassbare Ära. So, Schuster hat bis jetzt eigentlich die ganze Zeit in relativ ruhigen Gewässern irgendwie gefischt. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. So, wenn da einmal Unruhe aufkommt, wie geht man dann damit um? Aber da halte ich das Umfeld für zu close irgendwie. Aber ja, ey, ich bin sehr gespannt. Finde ich ein sehr interessantes Gedankenexperiment. Ich bin gespannt auf die Kommentare.
Ja, und nur der Vollständigkeit halber noch. Also der Augsburg-Käufer und der ist ja komplett Quatsch. Zufälligerweise sind wir nämlich nächste Woche bei Augsburg. Und ich würde niemals mir anmaßen, auch in unserem Podcast hier, zu sagen, dass die eventuell ins Ziel absteigen. Denn nächste Woche setzen wir uns mit Kevin Schlotterbeck hin, Leute. Ja, es ist wieder Stammtischzeit, nachdem wir jetzt Matanovic, Wanicek, Patrick Meinke hatten in den letzten Wochen, ist es Zeit für Augsburg und Kevin Schlotterbeck. Und wir werden auch wieder einige Tage vor der Produktion euch in der Instagram-Story fragen. Habt ihr Fragen an ihn? Was wollt ihr wissen? Über was sollen wir sprechen? Nur schon mal im Hinterkopf von dem ewigen FCA in der ersten Bundesliga.
Yes, bin ich auch sehr gespannt. Weil, also Kevin Schlotterbeck finde ich geile Persönlichkeit einfach. Also jemand, der kein Blatt vom Mund nimmt, falls mein Take von eben hier gehört und mürrisch zur Kenntnis genommen wird, bitte auch zur Kenntnis nehmen, dass ich dann
fährst nicht mit zum FCA.
Tue ich nicht, aber bitte dann auch zur Kenntnis nehmen, dass ich ein paar Bold Takes davon von Kevin erwarte.
Aha, ja, okay. Ja. Ich mal sehen, ob der Name Bench überhaupt noch fallen darf in Augsburg nach der Aussage.
Einfach Stadtverbot. Ey, Janni, bevor wir jetzt aber weitermachen, eine Sache habe ich noch für dich dabei. Das Weekly-Quiz. Und diese Woche bekommst du einen Zahlenquiz zu Spieltag 26.
Ach was, Digga, ich hasse doch Mathe. Ich hatte eine 5 in Mathe in meinem realen Zeugnis.
Ja. Warst du so ganze Schulzeit Mathe immer kacke Schüler?
Es hat sich in der Uni gewendet. In der Uni, also was heißt kacke? Ich hatte, glaube ich, eine 3 in der Uni geschrieben im Mathekurs. Aber ich war mein ganzes Leben immer schlecht. Aber dann in der Uni, wo ich mich wirklich mal beschäftigt habe, dann ging das irgendwie. Aber ich hatte nie eine große Affinität zu Zahlen, wie du es ja hast, Bench.
Ja, ich schmeiß dir trotzdem jetzt ein paar rüber und bin gespannt, wie du damit jonglieren wirst heute.
Ja.
Frage Nummer 1.
16.
Mit welchem Faktor müsstest du die Punkte von Mainz aus den ersten 13 Spielen multiplizieren, um die Ausbeute der letzten 13 Spiele, die jetzt Urs Fischer gecoacht hat, zu matchen?
7.
7? Bruder, hast du die Frage verstanden?
3,2.
Das ist eine gute Antwort.
3,5
wäre es gewesen.
Alter, okay.
In den ersten 13 Spielen hat Mainz nur 6 Punkte geholt. Das ist so, so schlecht war, hatte ich auch nicht mehr auf dem Zettel. In den zweiten 13 Spielen unter Urs Fischer waren es jetzt 21 Punkte. Sehr, sehr gute Ausbeute. 3,5 mal 6 wären die 21 gewesen. Jani, 3,2, super Antwort.
Ey, wow, Junge. Wo ist mein Mathelehrer von damals, Herr? Boah, wie hieß der nochmal? Keine Ahnung. Ja? Schuster, glaube ich. Wer ist Schuster? Dirk.
Hieß er. Ja, nee, komm, lass mal liegen. Das Ding jetzt. Okay.
Ja.
Zweite Frage. Welchen Rekord brach Michael Olise am Wochenende?
Boah, was hat der gemacht? Auf Kickbase bezogen oder allgemein?
Allgemein.
Der hat.
Die Frage ist,
die meisten Torbeteiligungen. Ja, der hat irgendwas mit Torbeteiligung. Der hat ja irgendwie seinen x-ten Scorer gesammelt.
Ja. Willst du dich auf irgendwas festlegen oder soll ich auflösen?
Der hat. Es ist so eine Kombination aus. Noch nie hat ein Franzose.
Das ist kein komplizierter Stat. Kein komplizierter Stat.
Noch nie hat ein Spieler zu dem jetzigen Zeitpunkt der Saison so viel Scorer gesammelt.
Nee, das ist es nicht, aber das ist ein guter Guess. Rekord ist vielleicht auch ein bisschen missverständlich an der Stelle, weil es ist tatsächlich kein Rekord. Thomas, obwohl, doch, falsch. Es ist ein Rekord.
Herr Lehrer!
Nach 26 Spielen ist Olise mit 17 Vorlagen der All-Time-Leaderboard-Leader, wenn du es so möchtest. Den Rekord, deswegen habe ich mich gerade verhaspelt, ich hatte mir nämlich noch aufgeschrieben, den Rekord für Scorer in einer Saison, Vorlagen in einer Saison, pardon, hat aktuell TM25 mit 21 inne. Das heißt, wenn Olise noch 5 Vorlagen sammelt, in den verbleibenden 8 Spielen, dann geht Olise mit dem Rekord der meisten Vorlagen aus der Saison raus.
Ja, okay, und was, also Digga, Verwirrung ist verwirrt gerade.
Ich bin krank.
Und was war's jetzt?
Gestolpert gerade die ganze Zeit, ne? 17 Vorlagen nach 26 Spieltagen.
Das hat noch keiner geschafft.
Aha, und den Rekord-Saison umschließend okay, sozusagen,
checke,
hält Thomas checke. Müller mit 21.
Ja, Digga, boah, wäre Textaufgabe gewesen in Mathe, in der Mathe-Klausur, hell no.
Bruder, okay, jetzt bin ich wieder da.
Jo.
Seit wie vielen Spielen haben die Bayern in der Bundesliga immer mindestens einen Treffer erzielt?
Boah, 46.
38.
Oh,
aber einfach über eine Saison. Und ja, ich erinnere mich, den Rekord da hat ja Leverkusen inne, in dieser komplett crazy Invincible-Season da. Und da wurde ja die ganze Zeit gesagt, ey, auf der Jagd nach den Bayern, auf der Jagd nach dem Rekord, wieder ein Spiel mehr getroffen, wieder ein Spiel mehr getroffen. Und bei den Bayern ist das einfach gar kein Thema, aber die haben jetzt einfach über eine Saison jedes Spiel getroffen. Interessiert keinen, ne?
Wie viele Spiele brauchen sie denn noch?
Ich weiß es nicht. Da habe ich den Rekord gerade nicht auf dem Zettel. Aber ich meine, Leverkusen ist da irgendwie mit bis irgendwas zwischen 40 und 50 unterwegs, oder?
Okay, krass. Ja.
Wäre jetzt gerade mein Guess.
Hätten sie ja fast nicht geschafft am Wochenende.
Bitte?
Hätten sie ja fast nicht geschafft, am Wochenende ein Tor
hätten
zu machen.
Hätten sie fast nicht geschafft. Aber wenn wir später zu dem Spiel kommen, also das wäre wild gewesen.
Ja, wenn mein Kane da so ein krasses Handspiel hinlegt, dann kannst du auch das mal.
Ey, ich bin jetzt auch Kane-Besitzer, Janni. Ich habe in meiner privaten Liga jetzt auch Kane geholt für 70 oder so, keine Ahnung.
Alter,
aber wir können Partner uns jetzt zusammen freuen montags, wenn es läuft.
Ja, freuen, Digga. Hat sich richtig gefreut am Wochenende auch, ne?
Ja, war wahrscheinlich direkt das Karma, was mich da gehittet hat.
Nächste Frage.
Welcher Schuss schlug am Wochenende mit der höchsten Geschwindigkeit ein im Tor?
Semir Şahin 1-0 im Derby gegen KSC. Come on!
Bundesliga.
Ah, fuck, Alter. Die höchste Geschwindigkeit in der Bundesliga. Boah, dann habe ich alle Tore auf dem Schirm.
Es ist auf jeden Fall ein Tor, was du auf dem Zettel hast, aber ich hätte nicht gedacht, dass das der härteste Schuss am Wochenende
Kevin war. Kevin Stöger.
Es war Kevin Stöger mit knapp 102 km/h. Unfassbarer Freistoß. Also brauchen wir dann gleich nicht mehr drüber reden, wenn wir es jetzt einmal hier haben.
War
aber
der so
das
fest?
Ist, ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Der hatte natürlich schon sehr, sehr gut Zug, weil das war natürlich auch irgendwie 25 Meter plus minus, aber dass das der härteste war, hätte ich auch nicht gedacht am Wochenende.
Alle anderen
und
einfach
letzte Frage, gehabt. Janni, und das wird jetzt auch noch mal ein wilder Tipp wahrscheinlich von dir werden. Ja. Wer war denn der Schnellste am Wochenende?
Der schnellste Spieler des Wochenendes.
Wenn du den im ersten Versuch triffst, keine Ahnung, irgendwann Konferenz-Snacks auf mich, wenn man mal wieder zusammen guckt.
Papistazie mit Schale. Okay, also es ist ein sehr random Take gerade.
Ja, mehr oder weniger.
Der schnellste am Wochenende war. Also, Okay, ein bisschen Tipps brauche ich ja. So, ist der Kickbase-Marktwert über oder unter 10 Millionen?
Müsste unter sein. Warte, ich double-checke, aber kannst schon mal auf unter weiter überlegen.
Dann sag ich Conte Heidenheim.
Deutlich, deutlich unter. Was hast du gesagt?
Conte Heidenheim.
Nee, es ist Adam Dagim gewesen. 35,4 km/h.
Ich hätte 600 Spieler tippen können, ich hätte ihn nicht getippt.
Ja, ist schon sehr random. Deswegen habe ich mich da auch so im Fenster gelehnt. Yes, ey, heute nicht viel Mehrwert im Quiz, aber ich dachte, nehmen wir einfach mal mit rein, ein bisschen quizzen, gefällt den Leuten ja immer ganz gut.
So, für alle, die sich noch nicht aus dem Fenster gelegt haben.
Ey, ich weiß nicht, was heute los ist. Irgendwie, meine Zunge fühlt sich anders an als sonst heute.
Ja, ey, was machst du, wenn du mal so ein bisschen abschalten willst, Bench?
Boah, wenn ich abschalten will, was ich sehr gerne mache, ist einfach so Podcast an und nix machen. Vor allem jetzt, wo Wetter wieder besser wird, habe ich das echt ein paar Mal zuletzt gemacht. Raussetzen, einfach in die Sonne, ein bisschen Podcast anmachen und nix tun.
Weißt du, was viele machen da draußen zum Abschalten? Nee. Shoppen.
Ja, fair.
Shoppen und vor allem halt Technik shoppen. Ich glaube, einige von euch da draußen und auch ich bin so einer, der mir gerne mal die neuesten Technik-Sachen anschaut und mir abdenke, oh, könnte ich mein Smartphone upgraden? Könnte ich, oh, der Monitor, geht noch was? So, also gerade Gaming, ich bin ein großer Zocker, ich weiß nicht, wie aktiv du noch EFC zockst gerade?
Gar nicht, leider.
Bench, Digga, neues Equipment und auf einmal bist du wieder drin.
Ja, vielleicht wäre es was.
Das Gute ist, unser heutiger Partner, notebooksbilliger.de, hat die Black Weeks am Laufen. Bis zu 65% auf die UVP bis zum 31.03. Heißt, die nächsten zwei Wochen solltet ihr auf jeden Fall mal in unsere Shownotes schauen. Da seht ihr den Link. Oder direkt mal bei notebooksbilliger.de reinschauen, denn es gibt heftige Rabatte. Brauchst du was?
Ey, ich habe gerade überlegt, so akut brauche ich nichts, aber ich bin immer mal so am Überlegen. Ich habe zum Beispiel zwei verschiedene Monitore hier, auf denen ich immer arbeite. Da wäre es natürlich für den Monk in mir sehr schön, auch zwei gleiche Monitore nebeneinander stehen zu haben. So, solche Geschichtchen kann man sich da schon mal angucken, wenn es ordentlich einen Sale gibt, ne?
Gut, Bench, dann auch für dich. Link in den Shownotes. Viel Spaß beim Shoppen für euch alle. Und jetzt Maschinen. Maschinen des 26. Spieltags, die ich auf jeden Fall nicht bin. Ich bin die größte Fluppe des 26. Spieltags. Deswegen sag mir mal, Bench, welche Leute ich holen sollte, die Maschinen sind. Maschinenraum.
Maschine Nummer 1. Und das ist eigentlich, es spricht gegen alle Prinzipien eines Kickbase-Managers. Weil wir haben gerade darüber geredet, dass Harry Kane uns am Wochenende gar nicht froh gemacht hat. Trotzdem habe ich das Spiel am Samstagnachmittag gesehen und dachte, der Typ mit dem Standing, mit der Karriere, der Vita, die der schon hat, wie aufopferungsvoll der sich in den Dienst seiner Mannschaft stellt, ist einfach aller Ehren wert. Der kommt rein da von der Bank und der hat, ey, in Unterzahl, also natürlich musst du dann andere Lücken als sonst stopfen. Und das tut er auch im 11 gegen 11 sonst, dass er sich tiefe Bälle abholt, dass er teilweise mit wegverteidigt und so. Aber wie oft der irgendwie als Linksverteidiger auf einmal eine Flanke abgewehrt hat am Wochenende, der als Spielmacher aufgetaucht ist, der irgendwie auf der Sechster die Zweikämpfe geführt hat, der auf der linken Seite der Anläufer war, wenn Diaz gerade eine Offensivaktion irgendwie gefahren hat oder so. Ich fand es extrem auffällig und Harry Kane ist einfach ein Bessermacher fürs ganze Team. So. Und das fand ich sehr auffällig am Wochenende, wollte ich deswegen hier mal highlighten und vor allem finde ich so bemerkenswert, der Kerl ist wirklich alles auf dem Platz. Der kann jede Position als Feldspieler, glaube ich, theoretisch begleiten. So, Torwart hat er ja bei Tottenham sogar auch schon gemacht. Mehr schlecht als recht, aber hat er schon. Und ich finde es vor allem deswegen krass, weil das halt nicht so ein, ich sag mal, keine Ahnung, ein Grischa Prömel, weißt du, der sehr dynamisch ist, der irgendwie sehr griffig ist, der gut am Ball ist, so, dass das ein Allrounder ist, den du wahrscheinlich auf relativ vielen Positionen einsetzen könntest, so geschenkt. Aber ein Harry Kane hat nicht die Dynamik, hat eigentlich nicht die Erfahrung, was Defensiv-Zweikämpfe und so weiter angeht, dass der da auf einmal sich als Linksverteidiger aushelfen sieht, so, weißt du? Das ist einfach ein krasser Stürmer-Archetyp, wenn du es so haben möchtest. Und eigentlich ist das einer, wo du sagst, ja gut, Alter, genauso wie du einen Nico Schlotterbeck, wie das halt kein Flügelspieler ist mit dem Körperbau, den der hat, ist ein Harry Kane nichts anderes als ein Stürmer. Aber ist ihm egal, der malocht überall, der ackert überall, der hilft überall. Bessermacher.
Bessermacher. Und vor allem auch, ich dachte mir, wie geil ist er einfach, er denkt für uns Kickbase-Manager mit, wenn es halt in doppelter Unterzahl, holst du ja normal keine Rohpunkte, vor allem als Stürmer nicht. Ich mache einfach defensiv, ich gehe einfach auf die linke Verteidigerposition, da blocke ich ein paar Schüsse, klär ein paar Bälle und hole ja trotzdem 59 Punkte. Ich dachte, also, keiner ist zufrieden mit 59 Punkten von Harry Kane. Aber ich dachte mir, so wie der gezockt hat, Alter, er denkt einfach mit.
Ja, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen uns, ne? Ich sehe so ein Spiel und denke mir, Digga, krank, Alter, was der so, wie der so in diesem Team funktioniert und so weiter und so fort. Und Janni so, Bruder, Kickbase-Punkte, let's go, Alter, let's go.
Ja, weil, also, deswegen, ich saß Samstag echt auf der Couch und dachte, boah, wenn ich diese komplette Kickbase-Punkte-Drivenheit ablegen könnte, hätte ich richtig Spaß gerade.
Ja, ja. Ey, Fair Point auf jeden Fall. Fair Point hoffentlich auch die zweite Maschine, die ich heute mitgebracht habe.
Nee, ich will sie, Bench, Digga, willst du mich hier reinreiten? Den Kollegen habe ich vor 3 Wochen verkauft, seitdem macht der 6.000 Punkte.
Jean-Matteo Bahoya ist wieder da, Janni. Und du warst wahrscheinlich der Einzige, der den genau diesen Zeitpunkt erwischt hat, um sich gegen ihn zu entscheiden. Der hatte einen brutalen Saisonstart, ist in ein unfassbares Loch gefallen. Und was man halt auch sehen muss, der Mann hat jetzt, glaube ich, 2, 2,5 Jahre Bundesliga auf dem Buckel. Der ist auch erst 20. Der musste auch Sprache, Kultur, bla, alles neu kennenlernen. Ich meine, das ist jetzt kein, weiß ich nicht, Südamerikaner, wo wir es jetzt übertreiben müssen. Aber auch der Mann ist in jungen Jahren nach Deutschland gekommen. So Sprachbarriere, Kultur, bla, alles. Der hat sich aus diesem Loch herausgearbeitet, ist wieder komplett da, gerade was die Form angeht. 3 Scorer in den letzten 5 Spielen, am Wochenende auch wieder richtig gute Rohpunkte ohne Scorer gesammelt. 152er Schnitt in den letzten 5 Partien. Der Mann ist wieder da und da gehört einiges zu nach so einem Formloch.
Ja, ich glaube halt nicht, dass er so weitermacht, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da.
Ja,
ich kann nichts dazu sagen. Das tut mir so weh, einfach diese Rohpunkte auch zu sehen vom Samstag. Ich würde gerne die dritte Maschine hören.
Ich checke. Du bekommst die dritte und du bekommst Dennis Undav. So, war lange nicht mehr im Maschinenraum, auch wenn er immer wieder natürlich Thema bei den Stuttgarter Spielen ist. Er muss immer wieder Thema sein, weil der scored ohne Ende. 5. Tor in Folge an den letzten 5 Bundesligaspieltagen. Das hat diese Saison neben ihm nur Harry Kane geschafft. Und was ich mir auch mal angeschaut habe, ist generell der Scorer-Output über die Saison. Der Mann hat seit Spieltag 8, das sind fast 20 Spiele, nur 4-mal keinen Scorer gesammelt. Also der Output ist Wahnsinn und ich muss auch sagen, ich habe ihn zum einen wegen dieser sportlichen Komponente, zum anderen wegen seiner Art und Weise hier mit reingenommen. Denn ich glaube, es war letzte Woche sogar, oder? Wo wir drüber gesprochen hatten und ich so meinte, ey, manchmal habe ich das Gefühl, der ist so ein bisschen drüber mit diesem Freischnauze, Interviews führen und einfach so ein bisschen flapsig sein und so. Weißt du, dass es hier und da ein bisschen off ist. Diese Woche fand ich es wieder überragend, wie er es gelöst hat. Und ich hatte diese Woche auch den Moment, wo ich dachte, ey, ganz ehrlich, eigentlich kannst du ihm keinen Vorwurf machen, weil dadurch, dass diese Art die ist, die er hat, so, kommt er gar nicht dran vorbei, A, für jedes Interview angefragt zu werden und B, in jedem Interview so dumme Fragen gestellt zu bekommen. Weil alle wissen, ja, da bekommen wir dann die Headlines, so die er irgendwie ausspricht. Diese Woche kam wieder die Frage, ja, so und so, ja, bist ja ein Stürmer, hin und her, wieder auf diese Nagelsmann-Nazio-Thematik. Und dann kam irgendwie die erste Frage, unter welchem Spitznamen ist Julian Nagelsmann im Handy? Wo ich auch so dachte, der, hä? Also,
was hat er geantwortet?
Wie random einfach. Bitte?
Was hat er geantwortet?
Er hat gesagt, Julian Nagelsmann. So, ja. Ja, okay, das ist kein Spitzname, dann machen wir, ja, keinen Sinn, natürlich nicht, also, ja, so, weißt du, das war eine Frage, wo ich mir dachte, da hast du wieder einfach nur, wenn es nicht Dennis Undav wäre, hättest du einfach nur gefragt, so, ja, ruft Julian Nagelsmann bei Ihnen anonym oder eingespeichert an, so, weißt du, dann wäre das
höchste. Wer sagt das? Was, also, ja, aber okay, also, ey, Journalismus, alright, hätte eine Story werden können, I see.
Ist es nicht geworden, er hat einfach gesagt, ja, Julian Nagelsmann, und dann kam aber noch wieder die Frage von wegen, ja, und gab es jetzt Kontakt und so weiter und so fort, wie sieht's aus, bis Donnerstag, machen Sie sich langsam Gedanken oder so, und da fand ich es wieder sehr geil, weil er, glaube ich, auch so das Gefühl hatte, Digga, es war klar, dass dieses Thema wieder kommt. Es war klar, dass hier wieder versucht wird, irgendwie die Schlagzeile zu entlocken. Und Undav hat einfach nur gesagt so, ja, also vielleicht hatten wir Kontakt, vielleicht auch nicht. Sind ja noch ein paar Tage, passt schon alles so. Und das fand ich halt wieder sehr, sehr geil. Sehr gut gelöst, das Thema einfach nicht größer gemacht, als es ist. Trotzdem seiner Art treu geblieben. Ich bin geneigt, so ein bisschen zurückzunehmen, was ich letzte Woche meinte, weil ich echt diese Woche dann auch so dachte, ja, also er kommt nicht drum herum, dauernd irgendwie blöde Fragen gestellt zu bekommen und er reagiert halt geil und wenn es halt mal ein bisschen off ist, dann bleibt er sich trotzdem treu. Deswegen Dennis Undorf, dritte Maschine.
Ey, schön, Mensch, finde ich schön. Ich bin sehr, Donnerstag wird's announced, oder was?
Ich weiß nicht, ob von dieser oder nächster Woche Donnerstag irgendwie die Rede war, aber es geht ja jetzt um den Kader für die letzten Tests sozusagen nochmal. Ich kann sie aus dem Kopf nicht sagen. Das ist echt eine Lücke bei mir immer, wie so das Schedule bezüglich Natios und so aussieht.
Okay, krass. Ah ja, Mensch, ist ja Schnuppe. In meinem Kopf ist auch, ist nicht Kickbase relevant, von daher juckt mich nicht.
Stark.
Ja. Ey, was aber Kickbase relevant ist, ist die Aufarbeitung des zurückliegenden 26. Spieltags. Ich habe vorhin schon gesagt, der 26. Spieltag war der zweitschwächste der Kickbase-Historie. Wir hatten vor, boah, treue Hörer mögen es vielleicht noch genauer wissen, ich glaube, 4-5 Wochen mal einen Podcast, wo wir gesagt haben, in 2 Wochen knallt's. Ja, in 2 Wochen knallt's nämlich wieder. Ich habe mal geschaut, ich habe vorhin schon gesagt, ja, der 27. Spieltag wird stärker, ja, der war auch immer noch, also der war mit dabei, bei den Punktestärksten. Ich habe vorhin, weiß nicht, ob ich gesagt habe, Punktestärkster. Er war nicht Punktestärkster, er war aber in den Top 5 der Punktestärksten. Der übernächste war der Punktestärkste der kompletten Saison in der Hinrunde. Nur da nochmal, der 11. Spieltag in der Hinrunde heißt, der 28. Spieltag in der Rückrunde wird eventuell wieder einer sein, wo summiert dann, es wurden knapp 21.000 Kickbase-Punkte gesammelt. Nur um zum Kontrast hinzustellen, dieses Wochenende nicht mal 1.000, was sagen wir, 17.900. Also das ist echt mager.
Das ist hart. Das ist echt richtig hart. Da werden so viel mehr verteilt. Ey, dann Vollgas auf jeden Fall auf in 2 Wochen managen. Das Programm haben wir ja bei den ganzen Partien hier dran.
Ey, aber diese Woche, also die nächsten 2 Wochen werden geil, glaube ich. Wenn du halt gerade Offensiv-Output angehst. Ich glaube, es waren relativ viele zu Null in der Hinrunde an dem Spieltag. Aber ich glaube, vor allem Offensiv-Output könnt ordentlich reinschallen in den nächsten 2 Wochen. Und wir versuchen mal die zu finden, die eventuell uns die Punkte bringen in den nächsten Wochen. Freitagabend, Gladbach gewinnt mit Stöger Traumfreistoß. Wir sind drauf eingegangen, gegen St. Pauli. Und ich schmeiß dir mein erstes Learning, Bench. Du hast ja das Spiel kommentiert mit Anton zusammen. Du kannst ja gerne noch ergänzen. Mein Hauptlearning aus diesem Spiel ist, St. Pauli spielt es gegen Freiburg, gegen Union und gegen die Bayern in den nächsten 3 Spiele. Ich werde darauf managen, dass St. Pauli in diesen 3 Spielen kein einziges Tor erzielt. Dass Freiburg zu 0 spielt, dass Union zu 0 spielt und dass die Bayern zu 0 spielen. St. Pauli erzielt weniger als ein Tor pro Spiel, 0,88 im Schnitt. Und diesen Vibe geben sie mir gerade. Die Torgefahr ist minimal. Die kommen zwar in die Situation, aber der entscheidende Pass ging so oft an den falschen Mann, ging so oft ins Aus. Da ist keine Kommunikation der Offensive. Die geben mir gegen St. Pauli aufstellen zu Null Vibes.
Ja, ich check's auf jeden Fall. Es ist natürlich ein heißer Take, aber das sind natürlich die wir jetzt brauchen, um irgendwie der Konkurrenz dann zu entfliehen die nächsten Wochen. Jetzt zu dem Spiel am Freitag fand ich halt schon, dass St. Pauli es teilweise echt über 1-2 gute Staffetten gelöst hat. So Fujita hatte diese eine sehr, sehr gute Gelegenheit in der ersten Halbzeit auch, wo du eigentlich in Führung gehen musst. Aber du hast schon recht, auch jetzt in dem Freitagsspiel waren es am Ende wahrscheinlich 2 bis 3, 4 Möglichkeiten, wo du sagst, yo, das sind wirklich gute Chancen gewesen und mehr ist es dann am Ende nicht. Die kommen halt vor allem über eine sehr, sehr gute, kompakte Ordnung, die auch zu großen Teilen jetzt gegen Gladbach ganz gut stand am Freitagabend. Aber ich find's sehr valid von dir, muss ich sagen, und wird's zu Teilen auch dann vielleicht so mitgehen, das so zu versuchen und anzugehen. Auf der anderen Seite bei Gladbach ehrlicherweise auch nicht viele Learnings, die ich jetzt mitgenommen habe aus dem Spiel. Also es war von beiden ein durchwachsener, aber grundsolider Auftritt insgesamt. Deswegen glaube ich, dass beide Teams auch ähnlich weiterspielen werden, was so die Startelf angeht, wenn man da einfach Kickbase-Startelf-Wahrscheinlichkeiten mitnehmen wollen würde. Das einzige Thema, was ich kurz dann mit dir noch besprechen möchte, ist diese Thematik im Gladbacher Zentrum. So, Stöger, das war ein Learning auf jeden Fall von mir. Der ist komplett neu eingestellt die letzten Wochen. Der hat auch ein Interview danach dem Spiel nochmal gegeben, wo er gesagt hat, ey, der hat zum Beispiel auch, habe ich gar nicht gemerkt, aber jetzt, wenn ich sie sage, wirst du es checken. Mit Stöger hatten wir ja immer mal wieder über Instagram auch Kontakt vom Kickbase-Account aus. So, da wurde immer mal wieder ein bisschen irgendwie hin und her geflaxt, so. Stöger hat kein Instagram mehr. Hat er deaktiviert.
Ach was?
Ja, der hat kein Instagram mehr, der hat so seine ganzen Routinen und so alles irgendwie mal richtig vernünftig neu versucht aufzubauen und aufzudröseln und so und meinte, ey, das hat ihm extrem gut getan zuletzt und das macht natürlich irgendwie in diesem ganzen Gebilde gerade Sinn, wenn man sich das Bigger Picture anguckt. Der kam jetzt 2-mal back-to-back auf der Doppel-6 ja auch zum Einsatz, also in einer Rolle, die vorher eigentlich nicht so seine war. Und hat es sowohl gegen die Bayern als auch jetzt echt ganz gut gemacht. Und deswegen stelle ich mir gerade so ein bisschen die Frage, dem wird da zweimal in Folge das Vertrauen geschenkt, natürlich auch durch die Gelbsperre Engelhardt letzte Woche, durch die Rotsperre Reitz diese Woche. Jetzt ist aber heute auch der Transfer von Reitz zu Leipzig final bekannt gegeben worden. Auch da gibt's gut Shit von Gladbacher Seite, wo ich jetzt so ein bisschen mir die Kommentare angeschaut habe. Und viele sagen, ey, dann wird der es auch jetzt die letzten Wochen nicht mehr bringen, irgendwie als Kapitän und so weiter. Wie siehst du das Gladbacher Zentrum in den nächsten Wochen?
Es ist sauschwer. Es ist sauschwer. Für mich ist Kevin Stöger weiterhin eine Falle, weil du ihn, also wenn du ihn preiswert bekommst mit 1, 2 Mio über Marktwert, so alright. Ich würde da niemals fett rein investieren, außer du hast eine Liga, wo wirklich gar nichts mehr auf dem Markt ist. Dann musst du, glaube ich, diesen Gamble eingehen. Und da sind sicherlich einige Ligen, vor allem wenn sie nicht zurückgesetzt haben, am 16. März inzwischen schon. Ich finde es sauschwer zu prognostizieren. Ich sehe im Derby gegen Köln, dass Gladbach da wahrscheinlich schon was mit Ball machen will. Von daher kann ich mir vorstellen, dass Reitz Stöger eventuell die Doppelsechs sogar geben könnte. Und dann gegen Heidenheim vielleicht auch nochmal. Also von daher Stöger für die nächsten 2 Wochen, ja, drauf gamblen. Langfristig kann ich mir nicht vorstellen. In 3 Wochen oder nach Länderspielpause geht es dann gegen Leipzig. So, ja, die haben gegen Bayern auch mit Stöger Reitz gestartet. Aber ich glaube, dass du langfristig wahrscheinlich, das eine zu offensive Doppelsechs ist, meine Einschätzung.
Aber Reitz siehst du auf jeden Fall dann weiter.
Ja, also, ich verstehe, dass wenn jemand abwandert, dass man dann so die Fans sind pisst erstmal, aber ich glaube, Rocco Reitz ist wahrscheinlich der konstanteste Spieler von Gladbach die ganze Saison über. Gibt einen Grund, warum andere Vereine den wollen. Gladbach wäre dumm. Außer die sind halt irgendwann komplett sicher und es geht gar nichts mehr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Rocco Reitz da vielleicht 34. Spieltag, 33. Spieltag, I don't know. Davor kann ich mir nicht vorstellen.
Ja,
deswegen ich sehe es. Für mich ist Stöger, es ist verrückt, aber für mich ist Stöger noch nicht mal sicher gesetzt.
Ja, ich sehe es super ähnlich. Also ich glaube auch, so Reitz vorerst wird kein Weg dran vorbeiführen. Ich glaube, es könnte halt, wenn du jetzt weiterhin nicht so richtig vom Fleck kommst und schlechte Spiele machst die nächsten Wochen, dann ist, glaube ich, Reitz jetzt durch diesen Abschied dann im Sommer nicht mehr so unangefochten, wie er sonst vielleicht gewesen wäre. Weißt du, lass den 2, 3 schlechte Spiele machen, dann ist es halt nicht mehr der Kapitän und Leader, auf den du nicht verzichten kannst, sondern es ist halt vielleicht der am wenigsten Perspektive jetzt logischerweise hat und wo du deswegen vielleicht ein bisschen in Richtung der anderen schaust. Aber jetzt auch auf nächste Woche bezogen, wäre ich mir auch nicht 1000%ig sicher, dass ein Stöger startet. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, Spiel Reitz Engelhardt Doppel-6 und Stöger eine der Halbpositionen davor, wo ein Honorar jetzt auf der Bank saß.
Aber da sind Punkte tot. Da sind Punkte tot.
Ja, aber wenn man grundsätzlich einfach über Aufstellen, Scorer sammeln und so weiter geht, also Bolin und Moya jetzt auch kein Wahnsinnsspiel gemacht, Honorar reingekommen, Scorer geliefert, also diese 4 Positionen bei Gladbach, Doppel-6 beziehungsweise 8, seht's wie ihr wollt, und diese 2 Halbspuren hinter dem Stürmer, die finde ich so, so schwer jetzt für die nächsten Wochen, weil dieses Freitagsspiel bei Stöger und Honorar ein krasses Momentum reingebracht hat, bei einem Honorar sich aber eigentlich gegen ihn entschieden wurde, plus diese Reizthematik natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen was aufmacht. Also, ich sag dir ehrlich, ich wäre auch nicht überrascht, wenn Engelhardt nächste Woche mal zuschauen muss. So, wenn du sagst, ey, Reitz unser Kapitän, Stöger weiterhin die mutige Herangehensweise, die wir die letzten Wochen gefahren und die einigermaßen funktioniert hat. Also, selbst in meinem dicken Engelhardt-Overpay fühle ich mich da nicht allzu sicher.
Ja, ich habe noch einen, also werden wir sehen, ich habe noch einen ein Learning, was ich rausgezogen habe aus dem Spiel, wo ich dachte, ey, das hat mich überrascht. Der hat mich überrascht. Sander hat mich überrascht und ich wäre sehr überrascht, wenn er nochmal rausrotieren würde in der Rückrunde. Also klar, Personal muss man dann schauen. Aber ich sehe ihn in der Dreierkette erstmal sicher gesetzt und ich fand ihn wirklich stark. Und ich weiß jetzt nicht, was die Kickbase-Punkte waren. Hätte ich mal.
150 oder so. Also sehr, sehr gut auch. Und ich habe auch Freitag.
Ja, 156. Zweitbester Punkter des Teams nach Stöger.
Ja, ich habe auch Freitag in der Vorbereitung mir 1, 2 Gladbach-Podcasts und so noch angehört und auch da hatte ich so das Gefühl, Sander wird im Moment als sehr, sehr essentiell für die Truppe wahrgenommen, auch im Umfeld. Also ich denke auch, den kann man im Moment auf jeden Fall als Gesetz sehen. Hat jetzt natürlich auch so von Takai-Ausfall und so wieder ein bisschen profitiert, aber der macht es zu gut gerade, um irgendwie super wackelig zu sein, sehe ich auch so.
Ja, schön. Dann gehen wir mal zum nächsten Spiel, Bench. Das nächste Spiel ist die Hoffenheimer, die es nicht schaffen, gegen Wolfsburg 3 Punkte zu holen, beziehungsweise mal richtig geil Kickbase zu punkten. Was ziehst du raus, außer dass Wolfsburg unter Hacking natürlich einen anderen Fußball spielt?
Ey, also wenn wir auf Wolfsburg-Seite dann erst einmal schauen, so Hacking spielt nur auf Ergebnis. musste er jetzt auch in Hoffenheim, aber genau das hat man bekommen, was man da, glaube ich, erwartet hat. Er ist der Feuerwehrmann, der jetzt halt die Punkte holen soll. Und genauso steht das in seinem Feuerwehrmann-Vertrag, glaube ich, für die nächsten Wochen. Ich finde es zusätzlich extrem schwer, die Startelf abzuschätzen, weil ich habe es jetzt mal versucht, so, es gab ja diesen Dreierkette, Viererkette, er fragt das Team mal, was sie lieber wollen und dann werden wir es am Wochenende sehen, Thematik letzte Woche. Deswegen, ich habe es mir angeschaut und es war super wild, so Belusyan irgendwie als Linksfuß auf RIV gespielt, wenn du es als Dreierkette sehen wolltest. Man hätte es auch eventuell als Viererkette interpretieren können, dann ist aber auch, also Kolirakis irgendwie sehr weit draußen auf der anderen Seite positioniert gewesen, wenn er als Innenverteidiger nominell aufgestellt worden wäre in der Viererkette. Also irgendwie war es in der Konferenz sehr schwer abzusehen und auch mit den durchschnittlichen Positionen, wenn man bei Sofascore und Co. schaut. Also wenn es zum Beispiel eine Viererkette war, hätte das bedeutet, du hättest mit Mähle auf LM gespielt, was halt auch wieder super abwegig ist. Also ein, zwei Positionen auf jeden Fall aus meiner Sicht sehr, sehr oft besetzt. Und bevor du da nochmal einhakst, Startelf schwer abzuschätzen. Und Hacking spielt komplett auf Ergebnis. Ich hätte keinen Bock auf Wolfsburg gerade.
Ja, ich hätte keinen Bock drauf. Und was diese Startelf angeht, ich glaube, Belosior wurde nur dahingestellt, um Touré Kontra zu geben. Touré unfassbar schnell. Und hättest du ich weiß nicht, wie schnell Kombedi ist, aber Belosior ja schon pacig. Ich habe nur im Kopf, ich kenne die Werte nicht, aber ich habe seine EFC-Karte im Kopf, weil er auch im Karrieremodus ein krasses Potenzial hat. Und Belosior hat echt Pace, der Kollege. Also von daher kann das, glaube ich, der Hauptgrund gewesen sein. Deswegen gibt mir auch so den Vibe von, oh, da könnte sich eventuell trotzdem noch was verändern, obwohl die jetzt einen Punkt mitgenommen haben in Hoffenheim. Ziehe aber trotzdem draus, dass Wolfsburg für mich, und ich habe das hier geschrieben, das habe ich nicht geschrieben, das habe ich beim anderen Verein, glaube ich, noch geschrieben. Wolfsburg gab mir Union Berlin-Vibes. Ja. Von vielleicht ist aus Kickbase-Sicht einfach die IV interessant, der Keeper interessant und sonst, boah, weiß ich nicht. Klar, Eriksen mit seinen Standards, aber ich glaube, in der Hacking könnte schon, wie du gesagt hast, Ergebnisfußball gespielt werden. Und was macht Union seit Jahren? Ergebnisfußball.
Ja, also für mich beide Truppen ähnlich uninteressant weiterhin, deswegen kann man auf jeden Fall schon machen, den Take irgendwie. Kurz nochmal vielleicht zu Hoffenheim auf der anderen Seite. Also wirklich Fantasy Center, wenn es irgendwer von euch hier hört, gebt Kabak seinen scheiß blauen Stern, Alter. An dem führt kein Weg vorbei. Die Diskussion hatten Anton und ich Freitag in der PK wieder, wo wir auch gesagt haben, wir wissen nicht, warum der mit Alternative aufgelistet ist. Das ist einfach deren bester Innenverteidiger. Das ist einer der Top-Innenverteidiger der Liga. Der hat jetzt wieder am Wochenende durchgespielt. Auf der anderen Innenverteidigerposition wurde gewechselt. Kabak wird spielen, jedes Spiel, in dem er fit und einsatzbereit ist. So, das nehme ich auch nochmal ganz klar mit aus dem Spiel und der Startelf für diese Partie von Hoffenheim. Und da auch nochmal an dich rübergeworfen die Frage, Prömel, der ist so gut, Mann. Und ja, der wechselt jetzt nach der Saison, kannst du natürlich auch wieder das Thema haben, eher auf die Perspektive der anderen Spieler zu gehen und so weiter. Aber der kommt rein, setzt diesen Kopfball da perfekt, hat eine unfassbare Box-to-Box-Qualität. Und ich möchte nur mal so reinwerfen, wenn man sich die Kickbase-Punkte anschaut, und das ist natürlich nicht komplett maßgeblich dafür, wie dieser Mann wirklich spielt, aber bezüglich der Kickbase-Punkte baut Wouter Bürcham ein bisschen ab die letzten Wochen. Siehst du den als völlig unantastbar oder sehen wir das Duell Bürcher gegen Prömel vielleicht die nächsten Wochen?
Uff, das Gute ist, wir Kickbase-ManagerInnen sehen es Freitagabend, Aufstellung einsehbar gegen Leipzig. Und ja, möglich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass, also ein Prass sehe ich nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich sehe einen Aslani auch nicht mehr hundertprozentig. Also es könnte schon so ein bisschen Rotation kommen jetzt, weil Hoffenheim immer Historie nach Misserfolg, ich werde jetzt ein 1-1 daheim gegen Wolfsburg als kleinen Misserfolg, hat man in der Regel gerne mal ein, zwei Positionen abgeswitcht, Chancen gegeben.
Programm Hoffenheim, du hast gesagt, Freitag gegen Leipzig, danach Mainz, Wolfsburg gegen Bremen und Leverkusen. Nächste zwei Spieltage, punktereiche Spieltage, beides welche, die man machen kann. Hoffenheim natürlich deutlich eher als Wolfsburg, aber jetzt beides keine absoluten Go-Tos, oder?
Nee, sehe ich auch so. Wir machen weiter mit Dortmund gegen Augsburg. Dortmund gewinnt 2-0. Hätte ich so nicht erwartet, bin ich ehrlich. Ich habe die Augsburger mir ekliger vorgestellt, habe auch in Challenges keinen Dortmunder aufgestellt und auch keinen Augsburger. Aber ich dachte halt einfach so ein Punkteklausspiel. Dortmund hat es echt gut gemacht. Will nur appellieren. Ich glaube, Augsburg ist weiterhin ekliger Gegner für alle. Dortmund daheim war jetzt einfach den Umständen entsprechend, hat irgendwie auch vieles gut funktioniert. Reggiani, Adeyemi machen ja die beiden Kisten. Ziehst du was raus, Kickbase-Punkte technisch?
Also Augsburg kann ich es kurz machen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, so wie du es schon ähnlich formuliert hast, klar unterlegen, aber nicht ernüchternd so. Ich würde jetzt nicht sagen, ey, weg von den Augsburgern, die sind einfach weiterhin schon unangenehm. Und bei Dortmund habe ich mir genotiert, also du hast natürlich goldenes Händchen an Kovacs Stelle bewiesen, jetzt mit Reggiani und Adeyemi die beiden Tore zu bringen, dich gegen Silva Girassi zu entscheiden, also gegen beide und da irgendwie ein bisschen was zu verändern. Auf der anderen Seite, also auf jeden Fall mitnehmen, nochmal nachhaltiger Standardstärke von Dortmund. 12 der letzten 20 Tore sind aus ruhenden Bällen entstanden. Riasson 12 Assists mittlerweile in dieser Saison und am Anfang der Saison ging das noch nicht so wild los. Also der könnte jetzt bei 17, 18 und irgendwo in Olysee-Gefilden stehen, wenn das von Anfang an so gefunzt hätte. Und bezüglich der eingesetzten Spieler habe ich mir notiert, ich würde jetzt ein, zwei Wochen ganz aktiv beobachten, wie es Dortmund macht, weil diese Startelf mit Adeyemi und Reggiani in der ersten Elf hat mir so ein bisschen Vibes gegeben von, ja okay, dein Polster ist relativ komfortabel auf 3, 4, 5, die Bayern wirst du höchstwahrscheinlich nicht mehr packen, du gehst jetzt ein bisschen mehr auf die Perspektivspieler, die Wertsteigerung von einem Adeyemi, den du eventuell nochmal sehr gewinnbringend irgendwie abgeben kannst und so weiter. Natürlich spricht dagegen, dass ein Girassi vielleicht auch ein Transferkandidat im Sommer ist, aber ich glaube, Adeyemi ist der, wo du dich schon sehr, sehr bewusst damit beschäftigst, ob du da Geld generieren kannst und möchtest für einen Umbau im Sommer. Und Reggiani gegenüber Süle ist halt auch klar die Entscheidung für das Talent, für die Perspektive und gegen den, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Und da würde ich jetzt ein, zwei Wochen wirklich sehr genau beobachten mal, ob die Tendenz weiter dahin geht, weil du kannst den Dortmunder Kader schon sehr, sehr gut, finde ich, in so schon sichere Abgänge, eher Auslaufmodelle, das Gerüst und vielleicht so Entwicklungsspieler unterteilen. Und wenn da in den nächsten ein, zwei Wochen vielleicht klar wird, wie jetzt die Saison versucht wird, zu Ende zu bringen und wo du den Fokus drauf setzt, dann kann man da, glaube ich, auch, wenn für jede Position mehrere in Frage kommen, ganz gut mal einen Gamble riskieren.
Girassi jetzt ja nicht gestartet. Joker gewesen. Richtig. Wahrscheinlich der edelste. Oh, Harry Kane und. Digga, stell dir vor, du hast Girassi und Kane-Besitzer. Alle denken, du hast den krassesten Sturm der Liga. Zwei Joker gehabt am Wochenende. Welche drei Dortmunder starten daheim gegen den HSV? HSV auswärts auch Fluppe. Boah. Am Samstag 18:30, Bench.
Ja, also ich glaube, Bayer ist einfach im Moment in der Form, in der du nicht an ihm vorbeifindest, so. Deswegen eine der Halbpositionen auf jeden Fall Bayer. Ich glaube, du wirst auch wieder mit einem Mittelstürmer starten und Girassi bringen am Freitag. So, den setzt du jetzt nicht zwei Spiele nacheinander auf die Bank. Am Freitag sage ich schon, am nächsten Wochenende. Und die dritte Position wäre dann für mich so Brand oder Adeyemi. Also Brand ja am Wochenende nur so ein bisschen dosiert eingesetzt, weil da ja noch irgendwie Krankheit, glaube ich, unter der Woche dann ein Thema war, relativ kurzfristig. Adeyemi dann natürlich gescored, aber trotzdem jetzt auch nicht der, der irgendwie das Ultra-Thema aktuell ist. Wenn man jetzt mit meinem Ansatz geht und sagt, yo, gewinnbringende mögliche Verkäufe nochmal einsetzen, Entwicklung im Blick haben, dann ist natürlich Brandt auch einer von denen, die du nicht verlängerst. Aber ich glaube, dass bei einem Brandt auch reinspielt, dass der halt eine unfassbare Zeit jetzt in Dortmund insgesamt hatte, du jetzt halt das Heimspiel nicht so richtig nutzen konntest, direkt nach der Bekanntgabe und ihn dann jetzt gegebenenfalls am Freitag nochmal so als kleinen Push, als kleinen Heilsbringer da einsetzt hinter der Spitze. Also das wären meine drei. Was sagst du?
Ja, also ich glaube auch Brandt mit Girassi und Bayer für mich auch sicher gesetzt. Ich finde, die Offensive ist wahrscheinlich gar nicht so das krasseste Kickbase-Punkte-Output-mäßige, was Samstagabend passieren wird. Ich glaube, auch der HSV, wenn ich vorhin schon für zu Null plädiert habe, auch der HSV wird keine Kiste machen gegen Dortmund. Hamburg ist das auswärts schwächste Torteam der Liga. 9 Kisten haben die erst geschnürt in 14 Auswärtsspielen. Das ist der schlechteste Wert der Liga. Und sehe ich gegen Dortmund nicht. Gegen so stabile Dortmund, deswegen Reggiani, Alter, in jeder Challenge wird Reggiani aufgestellt.
Ja, kann man schon riskieren. Dann, wenn wir ganz kurz das Programm nochmal nehmen und damit closen, nach Hamburg kommen Stuttgart, Leverkusen, taffe Wochen für Dortmund auf jeden Fall. Also da auch mal gegebenenfalls schon die Deals für die nächsten ein, zwei Wochen in Betracht ziehen. Augsburg spielt gegen Stuttgart, dann Hamburg, dann Hoffenheim. Ja, weiterhin unangenehm, aber nein, auch kein Team, wo ich aktiv drauf manage.
Checke. Frankfurt, da hast du aktiv drauf gemanagt. Jeder wollte Frankfurter haben. Da gewinnen die nur 1-0 gegen Heidenheim. Klar zu 0 Bonus, die haben heftig gerohpunktet. Ja, unter Riera sind diese Rohpunkte einfach anders verteilt. Burkhardt startet nicht. Mein Main Learning ist, nach den Interviews auch, Burkhardt startet wieder nächstes Wochenende.
Ja, kann auf jeden Fall sein. Also er hat von Burkhardt fast schon geschwärmt und gesagt, was das für ein guter Mann auf und neben dem Platz fürs Team ist und so weiter.
Weil der springt vom Hochhaus für Riera. Der macht alles. Ja, wirklich. Der rennt durch Feuer.
Halte ich für sehr gut möglich, dass er nächste Woche wieder startet. Aber was ich vor allem mitgenommen habe, war so, das war ja wieder kein gutes Spiel von Frankfurt. So, am Ende ist es irgendwo verdient, dass du gewinnst, aber überzeugend ist es nicht. Erste Halbzeit warst du so harmlos, das war unfassbar. Ich glaube, es waren irgendwie 0,1 XG zur Pause oder so. Dann hast du diese Abseitssituation mit Conte, wo man auch wieder ewig und drei Tage diskutieren könnte, lassen wir sein an der Stelle, aber Frankfurt ist eigentlich kurz davor, dieses Spiel noch herzuschenken. So, und ich, am Ende fällt das Tor für Heidenheim, glaube ich, nicht mehr, weil am Ende Heidenheim einfach die Qualität fehlt. Also alleine schon letzte 10 Minuten hat, glaube ich, Honsack von der linken Seite 7 Flanken auf der anderen Seite Richtung Eckfahne gekellt. So, das ist einfach, da fehlt es dann einfach irgendwann an Qualität, aber Frankfurt hat es nicht gut gespielt. So. Und deswegen habe ich vor allem das Learning rausgezogen. Baroja haben wir schon drüber gesprochen, zurück in der Spur. Ansonsten, defensive Frankfurt, größer, Offensive. So, du stellst die Innenverteidiger. Amenda, größter Gewinner aus meiner Sicht unter Riera, den stellst du. So, jetzt hast du die Kochsperre, da werden sich günstige Alternativen für die Defensive noch eröffnen die nächsten Tage.
Habe ich im Einkaufswagen.
Fokus drauf, hast du im Einkaufswagen, da Fokus drauf, Offensive, macht keinen Spaß, Alter. Ob Burkhardt jetzt wirklich startet nächste Woche oder nicht, du weißt es nicht. Wer es auf diesen 10er-8er-Positionen macht, du weißt es nicht so. Einen Götze anscheinend komplett außen vor, einen JB bisschen on-off. So, du weißt nicht, was passiert, außer dass ein Larsson spielt und das ist kein guter Rohpunkter.
Ja. Ey, Ben, schön zusammengefasst. Eine Sache noch in Bezug auf Frankfurt. Wir sind ja immer bei Sky am Freitag und kommentieren das Freitagabendspiel. Und wir versuchen natürlich immer so neutral wie möglich zu sein, aber wir haben ja selbst auch unsere Kickbase-Spieler. Also ich sag mal, Freitag kommentiere ich mit Julia Leipzig gegen Hoffenheim. Ich bin Kramaric auch als Aslani-Besitzer und habe keine Leipziger. Glaubst du aber, dass ich bei dem Hoffenheim-Tor mehr jubeln werde, vor allem wenn es Kramaric oder Aslani gemacht haben, als halt ein Leipzig-Tor? Ich dachte immer, wir sind exklusiv. Ich dachte immer, nee, kein anderer Kommentator hat irgendwie seine Kickbase-Spieler und ist so into it. Pustekuchen. Samstag Konferenz. Florian Malburg kommentiert in der Konferenz bei The Zone das Spiel Frankfurt gegen Heidenheim. Und du kannst mir erzählen, was er will. Der ist Kochbesitzer. Der zockt Kickbase und der war Kochbesitzer. Da sagt er doch, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich glaube, du hast auch gecheckt, du hast auch gesehen, ne, Ben, was er gesagt hat. Da sagt er, so 0-0, schlechtes Spiel, aber ey, Koch schon mit den meisten Pässen und auch einige in der gegnerischen Hälfte. Das ist gut für alle Kickbase-Manager, der haut ordentlich Rohpunkte, dachte ich mir, Digga, der denkt mit. Er ist einer von uns. Und dann fliegt der Koch vom Platz und ey, vielleicht lese ich zu viel zwischen den Zeilen, ne? Aber der war ganz schön pisst. Der dachte so, oh, jetzt lässt er dich dazu hinreißen, ja, da fliegt er halt. Und dann, ich glaube, dachte mir schon, Alter, ja, so würde ich auch kommentieren, wenn ich Koch in meinem Kickbase-Team hätte.
Ja, also so eine kleine Tendenz war schon hörbar, hatte ich auch das Gefühl. Aber also an sich natürlich dicker Shoutout an der Stelle an Flo Malburg. Also auch, dass er dann einfach direkt so über dieses geflügelte Rohpunkte-Wort geht, das hat mich fast am meisten abgeholt, weil ich so dachte, Digga, so redest du nicht, wenn du nicht nur, also wenn du einfach nur casual Kickbase ein bisschen mit deinen Jungs zocken würdest, dann hättest du nicht dieses geflügelte Rohpunkte-Wort im Petto, so, weißt du? Und das habe ich krank gefeiert.
Florian Malburg, einer von uns.
Einer von uns.
Willst du was über Heidenheim sagen noch? Oder machst du irgendwas anderes mit Heidenheimern, außer gegen sie aufstellen?
Nee, also man muss der Fairness halber, weil ich die letzten zwei Wochen mich so gerühmt habe, damit zu sagen, oh ja, ich hab's gesagt, jede Woche fallen da viele Tore mit Heidenheim-Beteiligung. Diese Woche halt nur eins. Also das muss man der Fairness halber dann auch mal reinschmeißen. Ich bin weiterhin der Meinung, die riskieren was. Weiterhin hätte Frankfurt Räume und Platz dafür gehabt, da mehr Tore draus zu machen. Heidenheim hat trotzdem weiterhin am Ende auf den Punkt gespielt und nicht irgendwie auswärts bei einem mehr oder weniger Top-Team das Torverhältnis im Blick gehabt. Deswegen Heidenheim nächste Woche gegen Leverkusen, dann Gladbach, dann Union. Predikte ich weiterhin relativ viele Tore. Frankfurt auf der anderen Seite, Mainz, Köln, Wolfsburg, alle schlagbare Gegner. Kannst du weiterhin auf jeden Fall im Blick behalten, vielleicht nicht mehr so hart drauf managen, nachdem man jetzt gegen St. Pauli oder Union, jetzt noch gegen Heidenheim echt das Gefühl hat, ja, deutlich mehr Ballbesitz, aber nee, noch nicht ganz da, wo sie sein wollen.
Was ziehen wir, danke Bench, was ziehen wir aus Bayer 04 Leverkusen, eine Kiste, versus Bayern München, eine Kiste? Außer, dass beide Teams natürlich Champions-League-Rotation vor und nach sich hatten. Wir werden auch jetzt nächstes Wochenende wahrscheinlich bei beiden Teams wieder kleine Überraschungen sehen in der Startelf. Aber wie verändert dieses Spiel dein Kickbase-Management-Bench?
Ja, also ganz kurz zur Rotation, die du angesprochen hast. Wir haben es Freitag auch schon so ein bisschen prognostiziert noch in unserer Twitch-PK, dass Bayern echt fast Top-11 am Wochenende gespielt hat, weil diese Atalanta-Spiele dir jetzt die Möglichkeit dazu gegeben haben und du da wahrscheinlich dann rotieren wirst. Das heißt, auch nächste Woche gut möglich, dass wir jetzt dann nach 4 Rotationen unter der Woche wieder relativ nah an der Top-11 befindliche Spieler gegen Union sehen dürften in der Bundesliga. Das vielleicht dazu. Und ansonsten, ich habe es mir hier in dick Caps aufgeschrieben, Bayern München, die Jungs, die da im Moment auf dem Platz stehen in dieser Saison, sind solche Mentalitätsmonster. Das ist unfassbar. Also im 9 gegen 11 mit dieser unnormalen Qualität gegen ein Top-Team der Liga auswärts nach gefühlt 2-3 Entscheidungen, die mindestens mal 50-50 waren, wenn nicht sogar eher noch anders hätten mehr in deine Richtung ausfallen sollten oder müssen, dich da so gegen zu wehren, gegen diese 2-Mann-Unterzahl und eigentlich am Ende, wenn man ehrlich ist, gute Gelegenheiten zu haben, um dieses Spiel trotzdem komplett zu drehen, zeugt einfach von unfassbarer Mentalität. Ich habe auch das Gefühl, Kompany, nach dem Spiel, du hast das Gefühl, in der Bundesliga geht eh nichts mehr schief, so, weißt du? Und deswegen hatte ich fast so das Gefühl, jetzt die 2 Punkte liegen gelassen zu haben, geschenkt, ist in Ordnung so, aber Kompany fand es fast geil, jetzt mal in diese Situation gekommen zu sein, nicht viel, viel besser als alle anderen und irgendwie Welten davon entfernt zu sein, sondern dass die Truppe endlich mal jetzt wieder einen Moment hatte, wo du richtig gesehen hast, wie die zusammen funktionieren können, wenn es hart auf hart kommt, weißt du? Also dieses Spiel und dieses Gefühl, dass sich Fußball-Deutschland, die Schiris, jeder gegen dich stellt und du durchs Feuer gehst mit deinen 9 Mann dann am Ende, das war was, wo ich dachte, ey, vielleicht fand's Kompany sogar ganz geil, dass du am Ende diesen Sieg nicht holst, aber wahrscheinlich in die Kabine gehst und sagst, ey, so, ich habe nichts als Stolz für diese Leistung und euch als Mannschaft über, so, genau das wird uns ein Beispiel sein, was uns in der Champions League durch die harten Wochen trägt.
Ja, Mann, das war so ein Spiel, wo du nach der Kabine 2 Kisten in die Mitte schmeißt in der Kabine, die richtig einen wegballerst und wahrscheinlich dann nach Köln oder Düsseldorf in die Stadt gehst und dir im Kürzer 2 Tische mietest.
Ja, so ungefähr. Also,
das haben die Bayern
gemacht. Das vielleicht zum Spiel. Also, Mentalität unfassbar bei den Bayern. Individuelle Klasse unfassbar. Diesen Ball, den Olise durch die Beine vom Gegenspieler beim 1-1 spielt auf Diaz. Den spielt niemand so. Und deswegen, also mit 2 Mann weniger, so ein Team wie Leverkusen an den Rand der Niederlage dazu bringen. Brutales Spiel von den Bayern. Leverkusen auf der anderen Seite, finde ich, kann man auch gar nicht mal sagen, dass es jetzt super schlecht war, aber natürlich musst du in doppelter Überzahl da den Dreier mit nach Hause nehmen, hat es auch noch ein paar Gelegenheiten. Ich bin sehr gespannt jetzt nach der Ulreich-Verletzung, die auch confirmed ist, auf wahrscheinlich Leonard Prescott mit 16 Jahren in der Champions League. Also das finde ich auch eine sehr, sehr coole Story. Wird man dann Richtung Bundesliga-Wochenende sehen, wie es sich entwickelt. Und auf Leverkusen-Seite habe ich auch noch 1-2 Learnings kurz. Maser nach Einwechslung wieder bester Mann, absoluter Garant. Krass, also ich hätte so heftig Bock auf den in den nächsten Bundesliga-Wochen. Jetzt ist auch nächste Woche, glaube ich, Heidenheim dann nach Champions League. Und wer es auch sehr gut gemacht hat, war der Youngster Kulbreth auf der rechten Schiene. Und da würde ich schon mal reinwerfen wollen, du wirst jetzt in der Champions League aus meiner Sicht ziemlich sicher wieder mit Grimaldo links, der jetzt pausieren musste, und mit Poku rechts spielen. So, das ist einfach gerade die beste Option, die du hast. Poku hat dann aber auch, glaube ich, 4 Spiele am Stück mit 2 englischen Wochen oder 5 sogar gestartet, hat immer mindestens 70, 80 gemacht, teilweise auch durchgespielt. Es könnte sein, dass Kulbreth mit seinem Schnapperpreis für das Spiel gegen Heidenheim nächste Woche ein ganz schöner Schnapper wird. Ja, die nimmt sich denke, Zeit, mal kurz die Scout-Liste zu öffnen.
Nee, Digga, der ist in meinem fucking Team, Alter. Ich hab mal geguckt, ob ich schon aufgestellt habe, den Kollegen für nächste Woche. Ich bin all in Shit. Leverkusen kommende Woche. Ich habe Tillmann, Kulbreth und auch Kwanza. Und ich hoffe, dass das
Tillmann war so ein bisschen über mir, gibt. Leider. Shit. Also auch Office
League
redest du gerade von, ne?
Ja, Office League. Ich muss wieder rankommen an die ganze Kiste. Aber ich sehe es auf jeden Fall. Ich fand es halt auch echt frech, unbekümmert. Du merkst, das ist ein lauter Bub. Du merkst einfach, wo er ausgebildet wurde, wo er herkommt, die Mentalität stimmt. Marlon Ritter hat ihn wahrscheinlich mal im Training getunnelt. Seitdem ist er einfach gallig und der ist da. Und ich sehe ihn auch starten am Wochenende.
Alright. Hast du noch was zu der Partie?
Nee, ich finde es geil, dass es auf dem Cover ist, weil ich glaube, die Relation zwischen Cover und Marktwertsteigerung ist gegeben.
Oh Mann, jetzt machen wir das Thema wieder auf, ey.
Ja,
das können der wir, ist auf dem in Cover, zwei Wochen Leute, musst du es dir wieder erzählen lassen, Janni, ne?
Ey, Leute, die ihn nicht kennen, lernen den kennen noch ein bisschen mehr.
Ja, okay.
Ey, Digga, wir haben ja 120.000 Follower auf Instagram fast. Sie checken alle. Die denken alle, Calbreath, ja. Ich wirklich so, oh, der ist das ist der Calbreath. Der ist ja hier auf dem Markt. Ey, wenn die den am Podcast-Cover haben, kaufe ich mal.
Ja. Dann ist es ja wenigstens ein bisschen passive Bildung der Leute jetzt. Nichts, wo wir uns einen Strick draus drehen müssen, wo du jetzt wieder sagen würdest, wie bei irgendeinem dritten Stürmer von keine Ahnung was vor 2 Jahren, kauf den mal alle, ich brauche ein bisschen Marktwert.
Ey, das hat funktioniert, das war Nacho Ferri damals. Nein,
das hat nicht funktioniert, Mann. Das war einfach die ganz normale Marktbewegung.
Nein, das hat funktioniert.
Wer war es nochmal?
Nacho Ferri,
Frankfurt, ja.
Frankfurt, der
ja,
hat,
wild.
Das Ding war halt, also ja, man kann es nicht so richtig kontrollieren, weil der hat dann auch irgendwann getroffen, noch, oder nee, der hatte getroffen und danach war das,
genau.
Ich weiß nicht mehr genau.
Deswegen war es ja. Die Bewegung.
Nee, Mensch, du verwechselst da was, das war schon, ja, weil ja, wir das ja, gesagt
ja.
haben.
Ja, komm, ey, nächstes Spiel, Hamburg-Köln, Janni.
Ja, wir hauen unser Paypal mal in die Shownotes, wenn ihr Bock habt, eure Spieler brauchen Marktwertentwicklung, wir sorgen dafür, Leute, wir machen das schon. Ja, Hamburg-Köln, halt. Ey, ich fand's kein geiles Samstagabendspiel, sag ich dir ehrlich.
Nee, das war nix. Also, ich habe mir auch aufgeschrieben, so Köln insgesamt die bessere Mannschaft, Hamburg sogar bessere Kickbase-Punkte, wo du aber auch die ganzen Hunderter bei den Innenverteidigern hast, weil die da die Bälle, die es gab, dann geblockt haben. Insgesamt 12 Torschüsse. Es gab kein Spiel in dieser Saison mit weniger Torschüssen kumuliert auf beiden Seiten. Man muss zum 1-0 von Hamburg natürlich sagen, dass das wieder einfach geiler Instinkt von Vieira war, wie er den dann macht, so. Und auch da nochmal, Vušković überstrahlt gerade alles, aber ich finde, du kannst einen Case dafür machen, dass Vieira einer der besten Sommertransfers der Bundesliga war. Der hat jetzt 5 Tore gemacht, 4 Assists gesammelt. Hamburg spielt, wenn man so will, also Hamburg spielt gegen den Abstieg, spielt um den Klassenerhalt und du hast einen Mittelfeldstrategen, der positionsfremd eingesetzt wird und fast 10 Scorer jetzt gesammelt hat. Das ist einfach wahnsinnig gut so und an Learnings habe ich mir auch nur 2, 3 Kleinigkeiten mitgebracht. Wenn wir kurz bei Hamburg bleiben, so Otele Dompe habe ich gesagt, würde ich gerne mal sehen als Flügelzange. Ich glaube, ich kann lange darauf warten, weil vor dem Wochenende noch gesagt wurde, Remberg, Lokonga, Doppel-6 ist gesetzt. Dementsprechend wird Vieira immer auf dem Flügel zum Einsatz kommen. Dementsprechend sieht es mit der Spielzeit für den Rest einfach tough aus teilweise. Das sollte man da im Blick behalten. Und auf Kölner Seite habe ich das Gefühl, es ist endlich soweit, dass El Mala mal die klare Nummer 1 jetzt auf den Flügeln ist und da auch nachhaltig seine Starts bekommt.
Ja, Mensch, ich muss dich nochmal abholen. Ich hätte bei Vieira gerne noch eingehakt. Du hast gesagt, so der ist überragend Unterschiedsspieler, sehe ich. Ich finde ihn völlig überteuert.
Ja.
Der ist,
was kostet
der
aktuell?
Also, ich glaube, der ist 17 Millionen wert. 17,8 Millionen. Und der punktet ja nur, wenn er trifft. Und wenn er trifft, macht er gerade so einen grünen Balken. Also, ja. Ich würde mich wundern. HSV hat noch acht Spiele. Und mich würde es wundern, wenn der mehr als 500-600 Punkte macht.
Ja, safe. Also, ich glaube, wir können es kurz machen. Janni, Kickbase-Brille, zu teuer, Finger von lassen. Bench, Fußball-Brille. Einer der geilsten Transfers der Bundesliga, sportlich super wertvoll.
Ja, das stimmt. Fußball ist ungleich Kickbase teilweise.
Ja, so ist es.
Schön. Ey, und El Mala, ich find's schön. Ich fand's komisch, dass er im Kopf mal getroffen hat. War gar nicht gepasst so zu seinem Körper, zu ihm. War völlig so, gell, weil erste Reaktion war, passt nicht. Aber ich find's geil, dass er mehr Spielzeit bekommt und ich sehe,
Also
ich bin. Letzte Woche hatten wir Werdegang Diamondé, Werdegang Said El Mala Bench.
Werdegang Said El Mala, er hat den Berater jetzt gewechselt, deswegen ich glaube, dass er im Sommer wechseln wird. Und für mich wäre Said El Mala ein typischer Brighton & Hove Albion.
Ja, wow, ich habe genau denselben Verein in meinem Kopf gehabt.
Ja, wäre sehr typisch für mich.
Krass, ja, der 100%.
Und dann sage ich, der wird eine ähnliche, also ich wünsche ihm mehr, aber ich glaube, er wird eine ähnliche Entwicklung wie einen Brian Guda nehmen, so als Talent geholt, wird seine Chancen bekommen, wird vielleicht nicht direkt irgendwie krass durchbrechen, so, und dann glaube ich auch er wird irgendwie dann 1, 2 Jahre später bei einem BVB, der jedes Jahr wieder versucht, den Umbruch zu vollziehen, als 23-, 24-Jähriger gerade noch vielversprechender Flügel nach Deutschland transferiert und für 17 Millionen wieder nach Dortmund gehen.
Meinst du, er ist zu gut schon für Dortmund? Weil eigentlich, warum geht er nicht nach Dortmund direkt?
Nee, Dortmund auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, so diese Schnicker, die offensiven Diamanten, die Bundesliga zuletzt gebracht hat, dass die Premier League da deutlich vermehrt ein Auge mittlerweile drauf hat. Und ich glaube, dass einfach wirtschaftlich dieser Schritt in die Premier League so viel attraktiver aktuell ist als woanders in der Bundesliga. Also ich glaube, dass du selbst bei Brighton & Hove nochmal ganz andere Konditionen geboten bekommst als in Dortmund.
Das ist echt verrückt. Aber gut. Ja. Bin gespannt. Cool. Danke, Ben.
Und Traumkarriere wäre, der geht 1-2 Jahre nach Brighton & Hove. Dortmund entwickelt sich in der Zeit wieder zu einem richtigen Bayernjäger und kann den richtig Paroli bieten. Und dann holen sie Said El Mala für 50 Millionen, weil der Deutschland vermisst und Brighton & Hove nicht mehr Kohle nehmen kann. Und er ist Stammflügelspieler für die deutsche Nation.
Ey, in 3 Jahren El Mala und endlich Jadon Sancho wieder beim BVB.
So nämlich.
Weil es ist jede Transferphase. Ey, wir machen noch den Sonntag. Sonntag verliert Bremen 2-0 gegen Mainz. Mainz eklig unter Fischer, wirklich stark. Apropos stark, mal wieder schwach. Ausgefallen. Du hast den verkauft dann am Wochenende.
Ja, ich habe den in beiden Ligen. Ich habe den in einer Liga verkauft und in einer noch gehalten. Ich kann dir gerade nicht mehr sagen, welche es war. Vielleicht habe ich auch schon in beiden abgegeben, aber ich habe wirklich, also ich habe irgendwo auch was gelesen in die Richtung und dachte dann direkt, ja, witzig, so nach dem Motto, bei Stark bitte Namensänderung, Petition einreichen, weil das war
Niklas Schwach wieder
am Wochenende.
Wow, Bench, Alter, du bist ja, wie heißt der Typ nochmal? Digga, bin ich doof, Tommy Schmidt Vibes heute.
Tommy Schmidt, ja, ich schreib unsere Gags Witze und Folgentitel. Nee, Quatsch. Aber also Stark war nichts am Wochenende. Der Schmidtgens, der dann für Malatini gekommen ist, weil der sich ja auch noch im Spiel verletzt hat, hat es, finde ich, ganz ordentlich gemacht, so sein Debüt gegeben. Musa auch noch debütiert für Werder in der Bundesliga. An sich aber brauchen wir nicht mehr draus machen, als es war. So Mainz wach und effizient, Bremen feldüberlegen und enttäuschend am Ende, hatte ich mir aufgeschrieben. Bremen ist jetzt raus aus dieser richtig geilen Matchup-Serie. Du hast noch Wolfsburg kommende Woche, was du machen kannst. Mainz gewinnt trotz Conference-League-Spiel, was ja auch ein Novum, glaube ich, ist diese Saison, aber hat halt eine sehr effiziente Spielweise irgendwie an den Tag gelegt, wo ich auch das Gefühl hatte, ja, es war intensiv auf eine Art und Weise, aber man hatte schon im Blick, dass man jetzt nicht mehr voll Körner irgendwie hat nach der Woche, und nächste Woche hat man dann wieder Conference-League-Rückspiel, da ist es auch weiterhin eng, deswegen Rotation für jetzt war überschaubar, aber würde ich trotzdem schon noch einen Blick drauf werfen, wie es jetzt unter der Woche aussieht.
Ja, sehe ich auch so. Und wir gehen jetzt ins letzte Spiel des Spieltags, Bench. Und ich bin bereit. Ach ja, wir haben ja wieder 3 Spiele. Stuttgart-Leipzig, machen wir danach. Wir machen erstmal Freiburg gegen Union. Und Digga, warum? Wie kann es sein, Freiburg ist seit 16 Spielen daheim ungeschlagen. Seit 16 Spielen, das ist ein Jahr. Seit einem Jahr. Nee, das ist kein Jahr. Doch, das ist ein Jahr. Seit einem Jahr stellen alle Kickbase-Manager, wissen immer, jo, Freiburg daheim kannst du machen. Geil, das ist sicher. Ey, die machen immer, gut, machen mindestens mal einen Punkt. Da ist immer mal ein 0 möglich. Da geht offensiv immer was. Und dann kommt Union Berlin und zerstört Kickbase-Träume als auch diese Serie.
Ja, ich check's auch nicht. Aber ehrlicherweise, inhaltlich war es ein Spiel, was man, glaube ich, so erwartet hat. So fast 70% Ballbesitz Freiburg, Union. Am Anfang hatten beide so 1-2 Halbchancen. Irgendwie danach hat sich Union gefühlt 70 Minuten nur auf Verteidigen konzentriert. Weiß ich nicht. Wir hatten das Thema schon 1-2 Mal, dass wir uns nicht unbedingt beliebt in der Unioner Bubble machen. Aber mir macht der Fußball keinen Spaß, den die spielen. Es macht keinen Spaß, die Jungs im Kickbase-Team zu haben. Jetzt hast du mal wieder dieses eine Spiel, Döki Call, letzte Woche von dir, weiß ich noch, Janni, wo du gesagt hast, so, ey, der bringt's nicht mehr, der hat 2-mal in der Saison seine 200er, jetzt ist vorbei, ich stell den nicht mehr.
Aber jetzt ist vorbei.
Wochenende?
Ja. Jetzt ist vorbei. Ja. Nie jetzt wieder vorbei, macht der über 150. Nie wieder.
Ja. Entweder ist jetzt vorbei oder ich stelle einfach am besten jetzt gegen deine Calls aus dem Podcast
auf.
Und wenn du sagst, jetzt ist vorbei, dann hole ich mir die nächste Woche mal in die Challenge rein.
Nee, dein Team besteht aus St. Pauli Offensive, aus Danilo Döki und aus 6 defensiven Sechsern. Viel Spaß.
Ja, nee, also es ist, wie gesagt, es macht wenig Spaß. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist für Union, sind es absolute Big Points, ne? Also du bist damit jetzt, glaube ich, aus dem Gröbsten raus, hast jetzt, glaube ich, so 6-7 Vorsprung dann auf die gefährlichen Ränge ganz unten. Matteo Raab macht's sehr gut in seinem Bundesliga-Debüt, Verletzt sich dann kurz vor Schluss, wo man auch noch irgendwie diskutieren kann, wer ist zuerst am Ball, wer ist zuerst am Kopf irgendwie. Oder ist er zuerst am Kopf von Ogbus in der Situation. Aber da fand ich auch sehr geil den Spirit, muss ich sagen, von Union. Nach dem Spiel alle direkt zu Matteo Raab, ihn gefeiert. Also das ist schon eine eingeschworene Truppe, die mit diesem wichtigen Auswärtssieg jetzt wahrscheinlich dann die Klasse halten wird. Und deswegen, also ja, so man muss Union Respekt zollen. Spaß macht's mir weiterhin trotzdem nicht. Deswegen von Union lasse ich weiterhin die Finger, wenn wir zu Learnings kommen. Auf Freiburger Seite finde ich es ein bisschen tough, dass du jetzt mit Irier gestartet bist und dadurch diese Flügelsituation nochmal wieder komplizierter wird. Und deswegen auch da, also sehr unvorhersehbar. Lien hat auch wieder keine Minute. Hätte der jetzt 20 gekriegt, hätte ich gesagt, stell's nächste Woche auf, so. Jetzt hat er keine bekommen, musste auch wieder schauen, wie es sich über die Woche entwickelt und bist nicht sicher, der oder Ogbus. Deswegen, so, bleibt mir alle weg. Freiburg, Union, Finger von.
Jo, Word. Stark, Mensch. Dann gehen wir jetzt aber zu Stuttgart gegen Leipzig. Und da habe ich ja das torreichste Spiel erwartet am Wochenende. Ich habe in Challenges teilweise beide Offensiven mal aufgestellt, weil ich dachte, jo, was soll's, die werden schon irgendwie mal Kisten machen. Ein Tor hat gefehlt zum punktreichsten Spiel des Spieltags. Das sagt alles über den Spieltag. In keinem Spiel sind mehr als zwei Kisten gefallen. Stuttgart macht nur eine. Hat gereicht.
Hat gereicht. Ich muss sagen, trotz des 1-0, ich habe es mir gestern in aller Ruhe angeschaut, die volle Distanz, war es ein geiles Spiel anzugucken. Also Intensität war hoch, Spielwitz auf beiden Seiten, genauso wie es die ganze Saison schon ist, gerade offensiv. Also war geil zu gucken. Support auf den Rängen vom VfB war auch Wahnsinn. Also die haben so krank Alarm gemacht, die ersten 20, 30 Minuten. Danach war es dann wahrscheinlich schon fast so als Grundrauschen bei mir unterbewusst abgehakt. Aber da habe ich es sehr, sehr aktiv wahrgenommen, dass es richtig geil war. Und insgesamt, so Leipzig mit dem Ding von Baumgartner und Co. hat so ein bisschen die besseren Situationen bis zum Tor. Stuttgart hat aber auch vor dem Tor schon ein bisschen mehr von den ganz ansehnlichen Aktionen. Dann halt der Fehler von Van de Voort, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und am Ende muss man sagen, so 1-1 wäre wahrscheinlich gerechtfertigt gewesen. So werden es viele Fußballromantiker gerne nehmen, das Ergebnis. Viele Stuttgart-Manager und Managerinnen ebenfalls. Und es wurde danach wieder viel darüber gesprochen. Und ich würde das Spiel wahrscheinlich sogar auch inhaltlich damit closen, zu sagen, viel zitiert immer, das war Werbung für die Bundesliga. Es war einfach ein gutes Fußballspiel. Kickbase-technisch, Hoeneß-Rotation, du hast schon angesprochen, Mittelstädt, Chabot und so weiter, ist so gefährlich, Alter. Ich war so weit, am Wochenende Leveling auf die Bank zu setzen, weil ich gesagt habe, ich kann es mir in der Office League nicht leisten, da irgendwie einen Nullinger mitzunehmen. So war jetzt das Negativbeispiel, hat einen stabilen 100er gemacht, aber da musst du einfach vorsichtig sein bei Stuttgart. Und auf Leipziger Seite, die haben sehr, sehr komisch wenig Punkte gemacht am Wochenende, konnte ich mir nicht so ganz erklären, weil die Situation eigentlich da auch waren. Aber trotzdem, unabhängig davon, beide Teams weiter super relevant und Leipzig, Freitag gegen Hoffenheim, du hast schon angesprochen, keine Scheu, Leipziger aufzustellen.
Nee, und vor allem auch keine Scheu, auf Leipziger zu gamblen. Es gibt ja einige, die da eventuell die Startelf rotieren könnten. Ein Schlager, ja. Ein Bansusi, so you never know. Bakayoko riecht auch immer mehr Spielzeit zuletzt. Mhm. Also alles reinholen, was Leipzig-Hoffenheim heißt, weil da können auf beiden Seiten sich ein bisschen was verändern.
Safe.
Ja. Apropos nächster Spieltag, Bench. Ihr braucht euch nur einen Spieler pro Team eigentlich aussuchen an diesem Wochenende. Und das gilt komplett Challenge-Welt Kickbase, denn wir leiten mit der DFL gemeinsam Together ein. Together, ein Zusammenhalt auf der ganzen Welt, Alter. Alle Spieler sollen eine Rolle spielen. Jeder Spieler oder alle Vereine sollen bei uns eine Rolle spielen in Challenges. Und deswegen machen wir diese Woche Together-Woche. Die DFL hat angefragt, die Werte vertreten wir mit Kickbase 100%. Wir hoffen auch, unsere ManagerInnen da draußen verkörpern sie und zocken Challenges und spielen mit einem Spieler pro Team. Ist nicht so einfach, ne?
Ey, wird gar nicht einfach. Und deswegen spannendes Challenge-Wochenende. Natürlich spannendes und wertvolles, wichtiges Wochenende generell, was die Kampagne angeht. Und da kann ich dann auch noch mal ganz kurz anteasen, denn am Donnerstag werden wir Rush to Glory, den Podcast oder das YouTube-Video, je nachdem, wie ihr es euch gerne anschaut, mit Valentin zusammen haben. Und wir haben eine sehr spannende Challenge-Woche, ein Spieler pro Team. Wir haben einen sehr, sehr spannenden Gast in dem Format mit, wie gesagt, Valentin, sagt euch wahrscheinlich nicht allen was, ist Teil des Doppelpacks, der ja für die zweite Liga viel Content auch bei Instagram macht und Kickbase-Creator ist, Verified. Der Mann ist aktuell an Position 6, hat jetzt ein gutes Challenge-Wochenende, wird wahrscheinlich in die Top 5 weltweit, global, der Rush-Zocker wieder vorstoßen, wenn ihr euch da die Top 100, das Top 100-Ranking anschaut. Also, wer sollte uns besser erzählen können, wie wir am Wochenende aufzustellen haben, als Valentin? Wenn ihr da also Bock drauf habt, gerne reinschauen, Donnerstag, 17 Uhr roundabout, bei Spotify und Co. oder bei YouTube.
Ey, der ist gerade auf in der Pace zu 1.000 Euro am Ende der Saison für seinen Challenge-Platz, 2 bis 10.
So geil, wirklich. Also, der Mann weiß auf jeden Fall, was er tut. Und deswegen, wenn ihr da am Wochenende den Rest, die Konkurrenz in den Schatten stellen wollt, ich werde mir auch ganz genau anhören, was der Mann zu sagen hat. Denn da haben Anton und ich auch Freitag drüber gesprochen, so bezüglich Rush. Also, ich sage dir ehrlich, ich bleibe lieber in Rush am Ende vor Anton als in den Top 50 global. Das ist mir egaler. Ich will einfach nur vor Anton bleiben. Und bei Anton ist es genauso. Und deswegen werde ich mir sehr, sehr genau anhören, was Valentin uns da zu erzählen hat.
Wie läuft denn euer Battle gerade? Wer ist denn bei euch beide gerade vorne?
Ich bin gerade 47. und Anton ist. Wo ist er?
60.
Es liegen nicht viele Punkte zwischen uns. Wochenende
geil, war durch
bei mir jetzt ein bisschen krass, besser wie gut als bei ihr zockt, ihm, aber. Alter.
Wahnsinn.
Bitte?
Respekt, wie gut ihr zockt, wie gut ihr aufstellen könnt. Man, in eurer Liga-Performance kann man es gar nicht glauben, dass ihr Ahnung habt.
Ja, siehst du mal, ey, so eine Scheiße. Naja.
Ja. Ey, Ben, ich habe, während du gerade gesprochen hast, mir noch was rausgesucht. Ich dachte mir, ey, wenn du gegen meine Tags aufstellen willst, sage ich dir jetzt, welche 6 Spieler, wir machen 5, da habe ich ein gutes Gefühl, welche 5 Spieler du auf keinen Fall aufstellen solltest am kommenden Spieltag und die auf keinen Fall ins Team holen solltest. Und wenn du sie hast, dir Gedanken machen solltest, die eventuell loszuwerden. Bist du bereit? Ey,
ganz kurz, ich schreibe dir die direkt in unserem Chat als Liste. Dann können wir nämlich nächste Woche noch mal draufschauen im Podcast.
Keiner von denen wird einen grünen Balken machen. Vielleicht einer. Einer, ja, von denen, maximal einer von denen wird einen grünen Balken machen. Und wenn der grüne Balken, dann niedrigen. Schreibst du mit?
Ich schreibe mit.
Spieler Nummer 1 ist Zetterer. Zetterer mit zu 0, miserable Punkte. Ja, der ist preiswert. Kannst dir, wenn du keinen Keeper hast, kannst du ihn holen. Gegen Mainz wird Frankfurt niemals zu 0 spielen und Zetterer wird niemals einen grünen Balken machen, außer Elfer gehalten, aber da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da planst du nicht ein. Spieler Nummer 2, Danilo Döki. Der hat jetzt den Ausraster und ich sage euch, der wird die ganze Saison über nie wieder einen 150er reißen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber jetzt gegen die Bayern ja so oder so nicht. Der wird auch keinen einknüppeln mit dem Kopf. Niemals würde ich den Kollegen aufstellen.
Ich erinnere an den Doppelpack.
Wie bitte?
Ich erinnere an den Doppelpack von Danilo Döki.
Ja, soll er machen. Soll er machen. Macht er nicht gegen die Bayern. Dann, wir haben auch schon über ihn gesprochen, ich halte ihn als viel zu teuer. Viera HSV. So, der kann eine Kiste machen, der macht trotzdem keinen grünen Balken. Viel zu overpriced. Und dann in der Spitze Adeyemi, weil ich ihn A nicht starten sehe. Klar, Heimspiel gegen HSV, der kann scoren, wenn er startet. Ich glaube, er startet nicht. Und Aslani. Ich sehe ihn nicht gegen Leipzig scoren. Er könnte eventuell sogar rausrotieren. Diese 5 Spieler, keinen grünen Balken am Wochenende.
Ey, ich finde es sehr, sehr fair von dir, weil du jetzt hier keine Ahnung, ich will jetzt keine Namen nennen, aber keine 40 Durchschnittspunkte und immer 60 Minuten und ausgewechselt Spieler nimmst, sondern weil das sind schon ein paar größere, dickere Jungs, wo du jetzt dich confident zeigst, dass die nicht liefern. Ich finde, du musst im Laufe des Tages mir diese 11 noch zu Ende bauen. Du hast jetzt einen Torwart, du hast 2 Stürmer, du hast einen Verteidiger, einen Mittelfeldspieler. Bau mir im Laufe des Tages einen Anti-Challenge-Lineup, so einen Anti-Punkte-Lineup für die Challenge, Bundesliga-Challenge. Und wir vergleichen diese 11 nächste Woche mit deinem Challenge-Lineup vom Wochenende.
Deal. Geil. Und ich sag dir, ich mach's im Stile dieser Woche. Ein Spieler pro Team.
Ja, perfekt.
Together.
Perfekt. Und du machst es weiterhin so fair wie mit den Spielern, so klare Starter, Jungs, die schon gesetzt sind bei ihren Teams. Ich bin sehr gespannt.
Ja, bekommst
kannst du eigentlich, und jetzt bekommst wenn du mir diese 11 heute noch baust, dann kannst du die ja eigentlich auch in den Podcast-Kommentaren oder bei Discord in den Podcast-Channel, können wir die eigentlich noch mal reingeben, damit du dich da auch festlegst auf die 11 heute.
Dass ich mich richtig entblöße, wenn das falsch läuft. Ich bin bereit dafür. Nein. Ich hab Bock drauf. Nee, doch, sollen sie ruhig. Ist ja auch richtig, okay. Weil wenn man Sachen raushaut, muss man auch zustehen.
Ja, ey, ich bin gespannt. Geil.
Aber ich habe auch noch was anderes. Ich habe auch Leute, wo ich sagen würde, jo, die würde ich mir reinholen. Es gibt die Einkaufswagen.
Fair.
Einkaufswagen. Powered by Scalable Capital. Statt Zetterer hole ich lieber Grabara. Statt Döki holt ihr euch lieber Kim. Kaufempfehlung auch noch neben Kim. Öhrmann könnte starten gegen Heidenheim, Digga, come on. Elias Baum könnte starten bei Frankfurt gegen Mainz aufgrund der Thematik, come on. Und ich habe ihn mal reingepackt, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, jetzt Startelf, I don't know, aber Lienhardt ist immer noch zu preiswert. Ich habe ihn weiter im Einkaufswagen, glaube ich, seit 2 Wochen jetzt schon, weiterhin auf dem Schirm haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der komplett außen vor ist jetzt. Im Mittelfeld habe ich Lennart Kahl reingepackt, weil ich glaube, er könnte dann wieder reinrotieren und es gibt fette Rohpunkte zu holen. Fernandes, Leverkusen, ich habe Rotation antizipiert, glaube, Garcia und Palacios starten gegen London. Fernandes wird reinrotieren am Wochenende gegen Heidenheim. Digga, Eskalation. Nebel habe ich reingepackt. Schau dir mal die grünen Balken von dem an. Seit Amiri gone ist, ist er quasi Amiri geworden. Absolute Kaufempfehlung. Dann Mansambi und Suzuki. Freiburg, gutes Programm. Und die Kollegen punkten wieder. Beide, also Mansambi vor allem, der war ja punktlos die letzten Monate gewesen. Letzten 2 Spiele jetzt wieder annähernd grüne Balken geholt. Suzuki sollte wieder reinrotieren. In Offensive, weiterhin Rotation Gamble. Kofane, Digga, Schick startet jetzt nochmal gegen London. Schick startet nicht nochmal gegen Heidenheim am Wochenende. Kofane startet gegen Heidenheim am Wochenende. Und Maxi Bayer, wir haben schon drüber gesprochen, der sicherste Starter gefühlt in der Offensive bei Dortmund, die spielen daheim gegen Hamburg, musste machen, außer Adeyemi halt, ne?
Ey, finde ich eine geile Einkaufswagen-Elf. Finde ich sehr mutig teilweise, die Calls. Du bist ballsy unterwegs heute, gefällt mir sehr. Geile Einkaufswagen.
Ja, soll ich dir einen Screenshot von, obwohl, die haben wir ja eh im Verlauf. Meine Einkaufswagen-Elf.
Ey, weißt du, was wir viel besser machen? Weißt du, was viel besser
ist? Wir stellen die gegeneinander auf. Die Einkaufswagen-Elf gegen die Anti-Einkaufswagen-Elf.
Genau, wir stellen die nicht gegen deine Challenge-Elf, sondern wir stellen deinen Einkaufswagen gegen deine Anti-Elf.
Boah, fuck. Das ist. Ja. Das ist ein gestellt, sag ich dir ganz ehrlich.
Jetzt wird ein Schuh draus.
Ja, weil ja, im Einkaufswagen hast du ja, also einen Öhrmann, einen Elias Baum und einen Lilhard. Ja,
ist perspektivisch halt mehr.
Döki, Vera und Aslana aufzustehen. Aber hey, gib mir. Irgendwie müssen wir. Ich baue 2 Elfs, Bench.
Ja.
Und wir lassen die gegeneinander antreten. Geil, finde ich nice.
Strong. Alright, Freunde. Wenn ihr den Podcast bis hierhin gehört habt, dann direkt mal einen Blick auf Discord-Channel oder eben hier in die Kommentare werfen. Vielleicht hat sich Janni schon nochmal gemeldet mit seinen Calls für die Woche.
Ja, und jetzt gibt es keinen MVP-Tipper. Wer hat das gedacht? Reggiani hat keiner getippt. Und Bench, ich habe ein Überraschungsauto für dich heute. Oh, es gibt ein Outro für euch da draußen. Er war lange nicht in meinem Erstliga-Podcast. Es wurde mal wieder Zeit. Er spielt gerade in der 2. Liga bei uns. Hat es leider nicht in die A-League geschafft, deswegen natürlich auch nicht mal im Erstliga-Podcast. Und wir bekommen einfach mal ein Update aus der 2. Office-Liga. Wir reden ja hier immer über unsere Liga. Bench, wir sind beide in der Liga 1 bei Kickbase. Zeigt natürlich auch, wer hier die wahre Expertise hat. Aber Anton und Julia schlagen sich ja auch beim Pöbel rum.
Ja, mehr oder weniger wacker.
Ja, und da gibt es gleich mal ein Update von Anton. Ich bin sehr gespannt. Ich habe selbst auch nicht reingehört. Von daher, Film ab. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Morgen auch im 2. Podcast mit Tusche. Darf ich darüber reden, wie geil der FCK gespielt hat. Und morgen 11 Lauter im Einkaufswagen, sage ich jetzt schon mal. Im 2. Podcast. Ben, schaust du rein und bis nächste Woche.
Da es heute keinen MVP-Tipper gibt, hat Janni mich gefragt, ob ich mal eine kurze Wasserstandsmeldung abgeben kann, wie es aktuell in der sogenannten Losers Round aussieht. Anfangen möchte ich allerdings erstmal damit klarzustellen, dass der Name eurer Liga vollkommen falsch gewählt ist. Kickbase Champions League, was soll das sein? Super kreativ ist es auf jeden Fall nicht. Ich will auch gar nicht wissen, wer sich das ausgedacht hat. Das trifft auf euch nämlich nicht mal zu, wenn ihr von Sheriff Tiraspol, Apel Nicosia oder dem FC Düdeling spricht. Dann vielleicht, aber Real, Bayern, Barca, City, das ist niemand von euch da oben. Zurück zur Best of the Rest Liga. Best of the Rest, das bin ich aktuell. Wobei die Buchmacher Klaus bei seinem Star-Ensemble definitiv die besten Chancen ausrechnen dürften, die Liga am Ende der Saison auch zu gewinnen. Die Plätze 1 bis 3 werden Tobi, Klaus und ich, aber bis zum Ende, denke ich, unter uns ausmachen und verteidigen. Und ja, ich weiß, ich habe auch in der Hinrunde gesagt, Erik holt mich nicht mehr, aber diesmal ist es eine todsichere Kiste, ich schwör's euch. Was man über unsere Liga sagen muss, sie ist auf jeden Fall die unterhaltsamere von beiden. Die WhatsApp-Gruppe, sie lebt noch, es gibt wenig bodenlose Transfers. Ja, okay, es gab mal einen kleinen Aufreger wegen des Tauschdeals, aber das war am Ende des Tages auch halb so wild. mal ein kleines Meme von Dennis, mal ein netter Joke vom Major in der WhatsApp-Gruppe, ein kleines GIF von Tolga, der irgendwie auf Spieltage reagiert. Ist auf jeden Fall noch Musik drin und macht wirklich Spaß. Aber es gibt allerdings auch ein paar Gründe, die eventuell wirklich dafür sprechen, dass in unserer Liga ein Ticken entspannter gezockt wird. Wir hatten schon zwei Manager mit negativem Kontostand. Ein lieber Kollege hat mir Claude Maurice nach dem Union-Spiel für nur 10 Millionen verkauft. Laurin, da nochmal vielen Dank. Und möglicherweise munkelt man, dass ein Underpay von allen übersehen worden ist. Genauere Infos dazu kann ich aber leider auch nicht rausrücken. Nichtsdestotrotz macht es aber auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock, mit den Jungs und Mädels zusammen zu zocken. Auf den Plätzen 9 bis 12 streiten sich aktuell Theo, Julia, Ludwig und Pöti darum, wer am Ende der Saison singen darf. Ich persönlich würde mich natürlich am meisten freuen, wenn Ludwig am Ende ein kleines Ständchen aus der Kurve zum Besten gibt. So, das war's jetzt aber auch mit meinem Abriss aus der vermeintlichen B-Liga. Jetzt wisst ihr bei den Hannebumble auf jeden Fall, mit was ihr es zu tun bekommt, wenn ihr im Sommer absteigt. Und PS, das Auf- und Abstiegssystem ist immer noch völlig Banane. Also falls ihr im Sommer aus irgendwelchen Gründen doch Lust habt, zusammenzuschmeißen, sagt einfach Bescheid.
Digga, wie sehr will er triggern mit seinem Outro?
Es ist vor allem so haltlos alles. Also wie viel konsistenter soll man es denn machen, als alle zusammen random starten lassen, dann zu sagen, die Besseren machen die A-Liga, die Schlechteren die B-Liga. Also dieses vermeintliche B-Liga und bla, sonst was, Anton. Also, du kannst auch einfach sagen, dass du nicht selbstbewusst genug bist, um dich auf Dauer in der A-League festzusetzen und deswegen jedes Jahr neu reinstarten willst, aber ja, weiß nicht, er ist mir ein bisschen zu selbstbewusst dafür, dass er sich nicht mal mehr mit seiner Rush-Performance gerade brüsten kann. Okay, sonst war ja immer noch der Call, hier der Rush-Champion und bla und sonst was so. Selbst da habe ich ihn mittlerweile geschluckt. Also dann zu sagen, das sind nicht die Champions, die oben sind. Anton, also woran bemisst du, dass wir es nicht sind? Ich sehe es nicht.
Ja, also ich finde es sehr entertaining, hier noch den Austausch zu haben. Ich kann leider aufgrund meiner Rush-Performance jetzt nicht in Rush schießen, aber ich finde es, ich verstehe auch nicht, warum er nicht akzeptiert, dass er in der B-Liga spielt, eines Zwei-Ligen-Systems. Ja. I don't get it. Aber hey, Anton, du wirst ja, ich glaube auch, wir werden eine Typveränderung sehen ab Sommer, weil dann spielt er in der A-Liga und dann heißt es, das ist die Champions League. Hier spielen die wahren Könige.
Ja. Ey, also ich habe, deswegen ist es auch so eine Riesenpriorität von mir, gar nicht unbedingt oben ranzuschnuppern, sondern erstmal den Nicht-Abstieg zu sichern in unserer Champions League, weil ich habe auch keinen Bock, mich da ein halbes Jahr mit rumschlagen zu müssen. Und dann, muss man ja auch so ehrlich sein, aus der B-Liga wieder hochzukommen, ist wahrscheinlich tougher, als aus der A-Liga nicht abzusteigen. Deswegen,
ich werde weiterhin
alles daran setzen, dass ich nicht eine Typveränderung hinnehmen muss, wie Anton es gerade tut.
Ja, ey, auch fies, dass jetzt nach seinem Outro nochmal von uns eine Reaktion kam, aber wir konnten es uns nicht verkneifen. Anton, danke für dein heutiges Outro. Leute, wir hören uns nächste Woche. Bernd, schau rein.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast zur ersten Fußball-Bundesliga. Viel Spaß beim Hören. Powered by Winamax.